Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Hallihallo, herzlich willkommen zur Radiotux-Ausgabe Januar 2015. Heute wieder mit Legic. Hallo Legic.
Hi.
Ja, der Rest des Teams hat es leider nicht geschafft, dabei zu sein. Kurzfristige oder langfristige Verpflichtungen bei dem einen oder anderen. Deswegen wieder nur wir zwei, die sich heute mal damit auseinandersetzen, was es im Jahr 2015 denn alles so Spannendes geben wird, gerade in Bezug auf Linux, auf Linux, mit Linux läuft ja mittlerweile überall, ja. Bis auf dem Desktop hat das, glaube ich, überall die Vormachtstellung ergriffen. Da warten wir ja noch jedes Jahr drauf. Ich rufe jetzt nicht auch das Jahr 2015 auf, dass es das Linux-Jahr des Desktops werden wird. Nein, es wird das Jahr des mobilen Linux, der mobilen Linuxe. Wobei ich glaube, das hat mir letztes Jahr auch schon gesagt, oder?
Ja, ich habe so letztes Jahr, glaube ich, alleine die Vorausschau gemacht, so als Jahresrückblick eher. Und habe mich da doch das ein oder andere Mal ein bisschen was vertan gehabt, was so die mobile Linux-Welt angeht. Weil da sind da ein paar Geräte doch nicht erschienen, so wie ich es mir gedacht habe. Also Ubuntu Touch beispielsweise oder Jolla hat auch kein zweites Selfish-Phone oder Jolla-Phone rausgebracht, sondern die haben einfach ihre Hardware billiger gemacht. Ja, man kann sich ja mal vertun. Aber dieses Jahr habe ich ein wenig weiter recherchiert und wirklich also geschaut. Und da die Gerüchteküche tobt ja jetzt schon was seit längerem, dass wirklich jetzt Geräte auch vorgestellt werden mit Ubuntu Touch auf einem Smartphone. Und da gibt's ja zwei Hersteller, wo ich eigentlich gedacht habe, dass sie letztes Jahr hätten schon was rausbringen können, so zur Weihnachtszeit. Haben sie aber nicht. Und zwar sind das Meizu und BQ. Und da gibt's ja jetzt ganz, ganz starke Gerüchte, dass und Ankündigungen sogar, dass jetzt die Smartphones rauskommen sollen. Ich glaube, das aktuellste, neueste Gerücht ist halt eben, dass ein Meizu M1 Mini auch mit Ubuntu Touch ausgestattet daherkommen soll. Und natürlich auch die Ankündigung von BQ, dass sie ihr erstes Smartphone auch rausgeben wollen, und zwar im Februar, so ich das hier richtig sehe. Genau. Im Februar sollen sie halt auch ihr erstes Smartphone rausgeben. Und ja, ich weiß nicht, für meinen Begriff ist das ein bisschen was zu spät. Und wenn ich mir die Specs gerade von dem BQ anschaue, wo es ja noch schon eine richtige Ankündigung gibt, sieht das eher für mich so aus, als ob sie jetzt versuchen, ein ja, Smartphone rauszugeben, das dann von den technischen Daten her nicht besser ist als so ein Jolla-Phone. Und das Jolla-Phone ja selber, als es letztes Jahr rauskam,
Vorletztes Jahr
rauskam, dass das ja auch schon so gerade an der Kante war an des Zumutbaren für den Preis, was man da erwarten konnte. Wie siehst du das Ganze? Ist das nicht eher ja schlechter für Ubuntu Touch, wenn sie ein Gerät rausbringen, was jetzt nicht auf dem Stand der Technik ist?
Definitiv ist es schlechter. Also es kommt natürlich auch immer darauf an, welchen Markt man so im Visier hat, und scheinbar jetzt, das haben wir auch bei Firefox OS so ein bisschen gesehen, ist es so eher der Markt der unteren Kategorie, auch beim Tizen, beim Samsung Z1, was ja in Indien rauskommt oder rauskam jetzt, sieht man ja eher, das sind so Billigtelefone für den unteren Markt, weil die Leute sich vielleicht noch für kein Smartphone entschieden haben. Ja, wir kennen ja den alten Witz, ja, wir haben so und so viele Billiarden Leute auf der Welt. Davon haben sich irgendwie 80% noch gar kein Betriebssystem überlegt. Deswegen hat Linux total den Markt. Und so ähnlich kann man den Witz jetzt auch wieder nehmen für Smartphones, ja. Okay. Die meisten benutzen Android, danach irgendwie alle iOS, und dann kommt gefühlt lange nichts, dann kommt noch so ein bisschen Windows Phone, und so viele Milliarden haben sich aber noch gar nicht überlegt, was für ein Smartphone sie denn wollen. Und so für die Kategorie versucht jetzt Ubuntu Touch und Firefox OS und Tizen oder Tizen mit oder Samsung mit seinem neuen Betriebssystem, also mit ihrem alten Betriebssystem, in die Kategorie noch vorzustoßen. Ich weiß nicht, ob das die richtige Strategie ist. Also vor allem, wenn man einen richtigen App-Store aufbauen will mit den ganzen ja coolen Sachen, die heute so eine Plattform ja eigentlich haben muss, muss es halt auch ein Entwicklergerät geben und auch ein Gerät, was zumindest auch in Europa und in den USA verkauft werden kann und dort auch angenommen wird. Deswegen sehe ich das etwas skeptisch.
Ja, das Einzige, was ich so bei Ubuntu nicht verstehe, ist, dass es keine Ankündigung jetzt von Canonical selber gibt, was sie vorhaben mit Ubuntu Touch auf Phone. Und dass sie selber auch keinen neuen Anlauf genommen haben, irgendwie in ein Smartphone oder vielleicht Tablet, was ja einfacher ist, rauszugeben. Dann, weil ein Tablet muss man halt eben nicht auf die verschiedenen Lokalisationen dann, also verschiedene WLAN und verschiedene GSM und UMTS-Netze und so weiter, LTE-Netze dann lizenzieren und vielleicht ändern. Gerade in den USA beispielsweise gibt es ja dieses komische neben GSM noch WCDMA oder wie es heißt. Also da hätten sie sich viel Ärger mit ersparen können, wenn sie ein Tablet einfach rausgegeben haben oder rausgegeben hätten oder angekündigt hätten zumindest. Das, der einzige Lichtblick, den ich momentan sehe bei Ubuntu Phone OS ist tatsächlich, oder Touch OS für Phones, ist tatsächlich, dass die Software relativ stabil ist. Ich habe es mal testen können auf einem, also das letzte Release, 14.10er Release, was ja, glaube ich, sogar als stabil gekennzeichnet worden ist von Ubuntu Touch, habe ich testen können auf einem Nexus 5. Und das ist wirklich ja äußerst stabil und hat diese Kinderkrankheiten, die das vorher hatte irgendwie, dass man nicht ganz genau weiß, wo sind jetzt die Kontextmenüs und so weiter und so fort. Das ist ein bisschen ausgemerzt. Aber das, was sicherlich fehlt, sind Apps. Und da hat auch Canonical bisher kein Konzept vorgestellt, was funktionieren könnte. Weil wir sehen es jetzt hier bei Tizen beispielsweise, als das Samsung Z1 rausgekommen ist, als man noch von dem Samsung Z geredet hat damals, wo es ein High-End-Phone sein sollte, was ja dann irgendwie gecancelt worden ist, hat man jetzt irgendwie so ein Low-End-Phone rausgebracht. Aber zumindest das hat dann auch über, glaube ich, 100.000 Apps, die im Store schon sind. Und ein Teil von denen sind auch wieder Android-Apps, weil da auch wieder ein Android-Kompatibilitätslayer mit drin ist. Und es scheint irgendwie so, außer glaube ich bei Firefox OS, was ja als allererstes alternatives Linux OS dann so in jüngster Geschichte rausgekommen ist, das hat halt keinen Android-Kompatibilitätslayer, was eine komplett andere Technologie halt einfach einsetzt und einen anderen auch Fokus hat, wie Apps geschrieben werden sollen. Aber alle anderen setzen jetzt irgendwie auf Android als Kompatibilitätsschicht. Müssen sie wahrscheinlich auch. Und irgendwie macht da Ubuntu was falsch, oder nicht?
Ja, also zurzeit muss man das wahrscheinlich tatsächlich, um halt bestimmte Apps, die es nicht nativ für die Plattform gibt, weil sie einfach zu klein ist, irgendwie anbieten zu können. Aber dieses Samsung Z1 ist dafür auch einfach zu schlecht ausgerüstet, um wirklich jetzt diese Apps wahrscheinlich, also diese Android-Apps in einem Kompatibilitätslayer wirklich auszuführen. Wenn ich mir die Daten da angucke, ist das ja schon auch mickrig, ja. Wer soll denn mit so wenig Speicherplatz leben? Was willst du denn da für Apps drauf tun? Das kannst du ja wohl voll vergessen. Ich weiß nicht, vielleicht sind indische Apps ja irgendwie kleiner als hier bei uns. Ich habe keine Ahnung.
Ja, ich glaube, du kriegst auch eine Speicherkarte mitgeliefert, oder? Weil wirklich, der interne Speicher kannst du ja vergessen. Aber ich meine, das ist ja per MicroSD-Karte aufrüstbar. Und dann so wie beim Firefox OS, wo du eine Speicherkarte halt brauchst, werden die Apps halt eben auf Speicherkarte geschrieben. Also ich glaube, das ist nicht so das große Problem. Das Problem ist aber wirklich die Performance. Das könnte gerade für diesen Kompatibilitätslayer, da gibt's ja schon bei dem Yolla-Phone, das ja deutlich stärker ausgestattet ist, teilweise hier und da Ruckler, wenn man mehrere Android-Applikationen ausführt. Das könnte, glaube ich, Probleme machen. Aber ich meine so das allgemeine Konzept bei Ubuntu, und ich glaube, die haben das auch nicht verstanden, dass man halt eben auch jetzt sich dem Markt anpassen muss. Und Tizen hat's ja gemacht. Wir hatten ja vorher versucht irgendwie, ja, wir machen eigene Apps und so weiter und so fort. Das ist aber nicht weit gekommen. Und jetzt, wo sie auf den Markt kommen wollen, machen sie halt eben diese Android-Unterstützung, weil halt eben Android über 80% Marktanteil hat und dass da am meisten irgendwie die Apps reinkommen können. Das, da so ein Konzept bei Ubuntu sehe ich ja überhaupt nicht momentan. Auch wie Apps irgendwie geschrieben werden sollen. Das ist alles, hat sich in den letzten Jahren nicht geändert großartig. Die meisten Apps kommen von der Community, auch die System-Apps.
Erstens das und zweitens, also ich glaube, die Zeit für Ubuntu Phone ist einfach schlecht. Hätten sie das vor 2 Jahren rausgebracht, ja, wo es zum Beispiel noch kein Sailfish OS gab, dann wäre das definitiv auch ein Markt gewesen für den angeneigten Geek, der jetzt nicht irgendwie seine komplette Kontrolle Google geben möchte oder sich bei Apple irgendwo einsperren möchte und trotzdem ein gutes Betriebssystem und eine schöne Hardware haben möchte. Also so wie der erste Kickstarter oder Crowdfunding-Kampagne hier einfügen von Ubuntu damals ja auch war, wo sie auch die, was weiß ich, 20 Millionen eingesackt haben, aber das ja dann nicht gereicht hat. Wäre das Telefon so rausgekommen, hätte das wahrscheinlich auch zumindest aus meiner Sicht einen Markt gehabt. Aber jetzt, wer will das Ding haben? Wer benutzt es? Und ich glaube auch, ich sehe halt auch nicht, dass wirklich jetzt Leute, die sich, weil sie Ubuntu mögen, ein Ubuntu-Phone kaufen würden. Okay, es kann dann nochmal anders sein, wenn wirklich die großen Telekom-Firmen, Telekom, Deutsche Telekom, Vodafone, die Dinger jetzt in ihrem Laden mit verkaufen würden, ja, mit Vertrag, was weiß ich, hier dein Ubuntu-Phone für 1 Euro und dein Vertrag irgendwie für 30 oder 40 oder 50 oder 60 Euro im Monat, dann vielleicht, aber wenn du die Leute nicht im Boot hast, dann gibt es meiner Meinung nach keinen Markt mehr für Ubuntu Phone. Die Leute, die sich ein freieres Betriebssystem wünschen, mit dem sie auch spielen können, wo sie ihr Telefon ohne Angst wirklich routen können, einfach weil es mit einem Klick geht, wo es jetzt auch schon zumindest eine größere Anzahl an nativen Apps gibt, an freien Entwicklern, die sich rumtummeln, die ganzen Leute hat halt Selfish OS eingesackt. Und da sehe ich einfach nicht, wie Ubuntu Phone da jetzt was sein könnte, was langfristig am Markt Bestand hatte. Sehr schön fand ich die Idee damals natürlich von Ubuntu Phone, dass man halt zum Beispiel ein Telefon hat, ein Tablet hat und sein Laptop die Oberflächen skalieren, ja, was weiß ich, dass ich ein Telefon einfach ein größeres Display anstecken könnte und dann wäre irgendwie meine Desktop-Oberfläche gleich mit dabei. Ja, die Idee fand ich super, aber da es kein Telefon gibt, was ich haben will, ist meiner Meinung nach Ubuntu Phone einfach schon wirklich tot, bevor es noch rauskommt. Also ich sehe da keine Chance mehr, tut mir leid.
Also die einzige Chance, die ich sehe, und das hat ja damals diese Crowdfunding-Kampagne so interessant und spannend gemacht, war ja, dass die Hardware High-End war. Also das war ja wirklich, wurden ja angekündigt, 128 GB interner Speicher, Saphirglas und super High-End-Display und was weiß der Geier da noch an Funktionen und dann natürlich auch dieses Convergence, also dass du einfach das Phone in eine Dockingstation reinsteckst und dann lädt dein normaler Desktop, wenn du einen Monitor anschließt mit Tastatur und Maus. Das ist eben das Geile gewesen von dem. Das war das, was die Leute interessiert hat. Das Einzige, was ich jetzt noch sehe, ist wirklich der Rettungsanker wäre dieses MyZoo-Phone, weil das mit relativ aktueller Software und relativ aktueller Hardware vor allen Dingen daherkommt. Nämlich, 5 Zoll, einem 8-Kern MediaTek-CPU. Na gut, MediaTek kann man drüber schreiten, aber 8 Kerne, 4 werden davon wahrscheinlich nutzbar sein. 13 Megapixel Kamera, 2 GB Arbeitsspeicher oder 1 GB Arbeitsspeicher, je nachdem. Aber das wäre schon was, wo ich sagen könnte, okay, das kommt jetzt so, ist eine bessere Hardware als das, was Selfish OS, was Jolla bisher rausgegeben hat, ist eine bessere Hardware als Firefox OS jetzt jemals rausgegeben hat und ist natürlich auch viel besser, was Tizen momentan abliefert und das wäre auch dann vielleicht für Leute interessant, die sich denken, okay, ich kaufe mir das, auch in dem Wissen, dass ich da einen offenen Bootloader drin habe, dass ich dann einfach, weil MyZoo wahrscheinlich das gleiche Modell auch mit anderen Systemen ausliefert, wenn mir das Ubuntu nicht gefällt, mir dann einfach ein Android draufklatschen kann oder dann so ein Multiboot machen kann, was ja auch eine Ankündigung war von Canonical selber. Meinst du, dass das irgendwie doch seine Kundschaft noch findet oder dass das jetzt auch für dieses Jahr, wenn sie es rausgeben, dann auch keine Chance
hat? Ehrlich gesagt sehe ich nicht. Also okay, es ist ein nettes Phone, aber wenn du jetzt wirklich nur auf Hardware dein Augenmerk legst, könntest du auch, was weiß ich, irgendein Android von der Stange nehmen. Da gibt's viele, viele Telefone, die viel, viel mehr können und kannst dir da, was weiß ich, dein Synergen-Mod draufknallen. Ja, bums aus Ende, hast du das Ding auch gegessen. Da musst du kein Ubuntu Touch nehmen. Und du hast ja gerade nochmal gesagt, die Sachen, die interessant gewesen wären, wäre wirklich so ein Telefon, was weiß ich, was du in die Dockingstation reintust oder wo du einen Monitor anklemmst und du deinen Desktop immer mit dir rumschleppst und deine Daten und nicht die ganze Zeit in der Cloud synchronisieren musst oder wie auch immer. Und was du halt ein wirklich offenes, freies System hast und die Leute, die ein offenes, freies System haben wollen, die können halt auch zu Jolla gehen, ja, hat sich gerade eine große Community gebildet, das funktioniert einigermaßen, jetzt weiß ich nicht, wie viel Geld die verdienen, das wäre dann halt immer noch so die Frage, ob das alles ausreicht und ob das langfristig Bestand hat, aber den Markt für Ubuntu Phone selbst mit so einem halbwegs gut ausgestatteten Telefon. Ich sehe keinen Grund, warum ich mir das kaufen würde. Außer mal, um es zu haben, um damit mal eine Runde zu spielen. Aber so fürs tägliche Arbeiten benutzen, brauche ich es nicht. Du hast DDR-Apps nicht. Und wenn ich nur telefonieren will, dann nehme ich mir doch lieber irgendein Telefon, was irgendwie 7 Tage oder 2 Wochen oder was weiß ich Akkulaufzeit hat. Da brauche ich auch nicht das Ding, ja, für ein bisschen telefonieren und Internet. Kann ich auch irgendwas anderes nehmen. Also sehe ich nicht. Ich denke, da ist Canonical einfach zu spät. Und wenn sie jetzt nicht so ein super Telefon rausbringen oder den super dollen Deal mit mehreren Telekom-Firmen auf diesem Planeten rausbringen, dass sie es darüber in den Markt drücken, sehe ich keine Chance mehr für Android, für Ubuntu Touch, sorry.
Also ich sehe das nicht ganz so schwarz, weil ich meine, es gibt immer noch einen großen Markt von den Leuten, die weg wollen von iOS und Android und von den Plattformen der Überwachung, würde ich mal fast schon sagen, wo ja dann die Daten immer synchronisiert werden mit der Cloud und man so ein ungutes Gefühl hat, wenn man die Geräte benutzt, weil man überall Accounts anlegen muss und seine eigenen persönlichen Daten irgendwie freigibt und nicht weiß, was jetzt da irgendwie synchronisiert wird und so weiter und so fort. Das hat ja auch einige Leute zu Sailfish OS und Yola gebracht. Nur da sind ja auch einige ein bisschen was unzufrieden bei Yola, dass da zum Beispiel nicht das komplette System mit dem ganzen Silica-APIs veröffentlicht worden ist als Open Source, wie versprochen. Das wurde ja bis jetzt noch nicht gemacht. Und da sind dann auch Leute ein paar umgeschwenkt auf Ubuntu Touch und setzen da jetzt drauf. Also ich glaube nicht, dass das jetzt ein kompletter Fehlstart wird von Ubuntu Touch, aber es ist schon dadurch, dass es zeitlich jetzt sogar hinter Tizen rauskommt, als Smartphone dann. Und dann wahrscheinlich wird zunächst BQ das im Februar rausbringen und dann erst Meizu im Laufe des Jahres folgen. Wird das schon sehr schwierig und man muss wirklich schon Hardcore-Ubuntu-Fan sein und wirklich auf die paar Features der Freiheit dann da setzen und der Nicht-Überwachung, dass das wirklich Sinn macht, dann einzusetzen. Von den Apps her und von der Entwicklung, was das angeht, sehe ich auch noch nicht, dass das Ubuntu-Touch jetzt en par wäre, zum Beispiel mit einem Sailfish OS. Da gibt es selbst auch in der nativen Welt viel mehr native Apps, aber das kann relativ schnell passieren. Was ich vermisse momentan auch, aber das liegt vielleicht auch daran, dass Ubuntu Touch auch noch nicht auf einem Gerät wirklich erschienen ist, ist so die Kooperation, die ja eingeleitet worden ist, ich glaube auf der MWC, also auf dem Mobile World Congress 2013, glaube ich, war es, also vor 2 Jahren. Wenn ich mich richtig erinnere, war da der Chef von Firefox OS, der Chef von Yola und der Chef, also Mark Shuttleworth selber auf der Bühne und die haben da irgendwie über Kooperation oder sowas geredet zwischen diesen mobilen Betriebssystemen. Davon habe ich bisher noch nichts gesehen und gerade ich hätte eigentlich gedacht, dass das kommt, nicht nur in Form, ja okay, wir einigen uns alle darauf, dass wir irgendwie HTML5-Apps auf unseren Systemen erlauben, sondern dass das da auch wirklich irgendwie eine Kooperation gibt, wenn nicht zwischen Firefox OS, weil die nur auf HTML5 setzen, dann zumindest zwischen Yola und zwischen Canonical, dass sie wenigstens in Sachen QML-Apps, die sie ja einsetzen, da irgendwie eine Brücke schaffen, dass eben Leute dann einfach nur eine App programmieren quasi und die gleichen API-Calls machen können und dann quasi mit einer QML-Datei das Ganze einfach nur einmal für Ubuntu Touch kompilieren und einmal für das Sailfish OS kompilieren und dann haben sie das ganze System schon und dann sieht die App einfach komplett anders aus, aber der Code, der C++ oder JavaScript-Code, der dann darunter liegt, dann gleich ist. Das sehe ich momentan auch nicht und das ist vielleicht auch eine Sache, die irgendwo dazu führt, dass Ubuntu Touch dann jetzt auch nicht mehr so die Aufmerksamkeit bekommt in Sachen Apps, weil halt eben das Gerät fehlt für und eine einfache Portierung nicht so einfach möglich ist. Das, was ich noch als Chance sehe für Ubuntu Touch, wäre Tablets. Bei Tablets wird es ja, glaube ich, in diesem Jahr eine ganze Menge angekündigt, die es dann geben wird. Und die sollen ja jetzt auch neuerdings x86-Prozessoren einsetzen anstatt ARM-Prozessoren. Meinst du, dass das eventuell dann noch einmal den Tablet-Markt vor allen Dingen neu aufrollen wird? Oder wird man weiterhin bei den bewährten Systemen auf ARM-Architektur und eben Android und iOS?
Das Einzige, für was das gut ist, ist vielleicht für Windows, aber ansonsten x86. Ich benutze mein Tablet tatsächlich auch ein bisschen anders, größtenteils tatsächlich nur, um E-Mails zu schreiben um immer im Web zu browsen, um Twitter zu lesen und Spiele zu spielen und als Mediencenter. Das heißt, viel, viel weniger Apps benutze ich da als auf dem Telefon, ja. Das ist, es liegt halt rum, das Ding, und wenn du nicht schnell einen Rechner aufklappen willst, sondern mal so ein bisschen rumsurfen willst und ein Spiel spielen willst oder wie gesagt ein Video gucken, dann nehme ich tatsächlich das zur Hand. Und von dem her wäre mir an der Stelle fast das OS egal. Aber wir wissen ja auch, Selfish / Jolla will ja auch noch ein Tablet rausbringen. Jetzt, die haben ja auch eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, die gut gelaufen ist und wo es dann losgeht und eins produziert. Ich weiß nicht, ob das wirklich für Ubuntu Touch nicht einfach schon aus ist und bevor es richtig angefangen hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es reicht, ein Tablet rauszubringen. Also wir haben ja jetzt schon so viele Tablet-tolle Ansätze gesehen, ja. Auch damals, wie hieß es, Sparks, also das KDE Touch-Oberfläche auf einem Tablet. Da gab es so viele tolle Ansätze, die einfach nie zu irgendwas geworden sind. Sei es drum, weil die Geräte nicht rauskamen oder wie auch immer.
Ja gut, aber das war damals, das Vivaldi-Tablet, glaube ich, so haben sie es dann benannt. Das war ja damals ein Problem, die wollten den ganzen Fertigungsprozess dann selber machen und haben eigene Entwicklerboards gemacht und haben dann gemerkt, dass sie es einfach nicht schaffen, auch finanziell nicht schaffen. Aber das Problem haben die Hersteller, die jetzt ja Tablets angekündigt haben, eher weniger, weil Intel ja auf den Tablet-Markt möchte und deshalb die Entwicklerboards relativ billig anbietet und versucht halt diese x86-Plattform auf Tablets zu pushen mit ihren Atom-Prozessoren. Und das macht ja durchaus schon Sinn, weil eben diese x86-Plattform, die kennen wir ja nicht nur vom PC her, sondern die ganze Software, die meiste Software, die wir haben, ist halt eben darauf optimiert. Und das hat eben, und auch Webseiten sind meistens darauf optimiert, Rendering Engines von Webbrowsern sind darauf optimiert. Das heißt, im Grunde genommen kriegt man dann mit so einem x86-Plattform nicht nur die Möglichkeit, viel leistungsfähigere Hardware zu haben und dadurch halt eben mehr Möglichkeiten mit der Software auch zu haben, sondern natürlich auch die Möglichkeit, eher so ein standardisiertes System zu haben, wo es dann auch die Möglichkeit gibt, eventuell hier oder da Bauteile auszutauschen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit das jetzt irgendein Hersteller macht, aber wenn das Ubuntu machen würde, so eine Art Second Half oder Other Half für Ubuntu Touch Tablet, wäre das doch, glaube ich, eine Sache, wo sich dann Leute Gedanken machen darüber, sich das eventuell zu holen, oder nicht?
Du meinst jetzt tatsächlich hardwaremäßig Sachen austauschen?
Genau, Arbeitsspeicher austauschen, neue Festplatte reinpacken oder weitere Features einfach hinzustecken.
Ich meine, da gibt's ja von Google so ein Projekt, dass es jetzt dann Telefon demnächst geben soll, zumindest erstmal in Puerto Rico oder irgendwo, dass du dir dein Telefon quasi aus Komponenten zusammenstecken kannst und die dann auch austauschen kannst. Ist sicher ein interessantes Projekt. Ich glaube.
Ja, aber das Problem daran bei dem Google-Projekt ist ganz einfach, setzt auf die ARM-Plattform. Und ich weiß nicht, ob du es letztens gelesen hast, aber da will Google ja erst einmal jetzt mit den ARM-Herstellern, mit den Chip-Herstellern einen Standard schaffen, dass überhaupt die Möglichkeit besteht, die verschiedenen Chips ineinander zu stecken. Und das Problem hast du bei der x86-Plattform nicht. Der Standard existiert schon seit über 20 Jahren. Und da ist also, muss das nicht erstmal geschaffen werden. Ich bin mir relativ sicher, Google wird da dieses Jahr auch schon mal so einen Prototypen vorstellen von diesen ARM-modularen Smartphone. Aber das wird sich nicht durchsetzen. Das wird mindestens noch 2 Jahre dauern, bis das wirklich marktreif ist.
Wenn du jetzt sagst, okay, es kommen neue Tablets raus, wenn es ein großer Massenmarkt ist und da, also wenn es aus China kommt und nicht nur irgendwie 10.000 Stück sein soll, sondern groß genug, dann hilft x86 meiner Meinung nach höchstens Microsoft, dass da Windows drauf läuft, weil wenn ich mich in die die Leute, die einfach Tablets kaufen, hinstelle, die kennen Android, die kennen iOS, die kennen Windows. Und der Markt wirklich für die Ubuntu-Enthusiasten ist tatsächlich meiner Meinung nach zu klein. Die wieder ein freies Betriebssystem haben wollen, die können immer noch CyanogenMod nehmen, die können immer noch Selfish OS nehmen. Und da jetzt ein Tablet, was wirtschaftlich ein großer Erfolg ist, wo genügend Apps sind, was sich lohnt zu haben, sehe ich auch mit einem x86-Tablet nicht. Also da sehe ich auch immer noch für Ubuntu Touch keinen Markt.
Also ich sehe da schon einen Markt, aber einen Nischenmarkt. Und der würde da beginnen, wo ihre Convergence-Idee aufgehört hat, nämlich bei dem Tablet selber, weil das, wenn es ein x86-Tablet ist, eine Atom-CPU, die 64-Bit kann, dann kannst du da auch ein ganz normales Ubuntu, was du auf dem Desktop installiert hast, auch laufen lassen. Und wenn jetzt das Convergence richtig funktioniert, könnte es wie jetzt das, was Microsoft vor kurzem angekündigt hat, könntest du einfach eine Tastatur dran klatschen und das System würde erkennen, dass du da eine Bluetooth- oder eine USB-Tastatur angeschlossen hast und würde dann in einen Desktop-Modus wechseln und dann hättest du ein ganz normales Desktop-Betriebssystem. Ich glaube, das hätte durchaus schon nicht nur Vorteile, sondern würde dann die Leute dann doch eventuell ein bisschen was vom Hocker reißen und eventuell auch anziehen zu einem Ubuntu Touch-Tablet. Also das wäre so die Chance und das ist das, was momentan außer Microsoft niemand anders macht. Die Frage ist halt, ob wirklich Ubuntu Touch dann auch es schafft, so wie es jetzt Jolla angekündigt hat und versucht, ein Tablet auf den Markt zu bringen, was auch einen offenen Bootloader hat oder auch eine Möglichkeit hat, wirklich offen zu sein, weil das sicherlich auch ein Kriterium ist, was viele Leute anziehen wird, dass sie die Möglichkeit haben, da vielleicht ihr eigenes Image drauf zu packen, das System neu zu installieren oder auch parallel ein anderes x86-Betriebssystem drauf zu packen. Aber das macht das Ganze dann so ja Raspberry Pi-mäßig interessant für Experimente und mal was auszuprobieren. Und wenn das nicht kommt, wenn sie daran scheitern, dass da irgendwie ein Secure Boot standardmäßig aktiviert sein muss, dann sehe ich wirklich, dass Microsoft da eher gewonnen hat.
Ja, ja gut, also wenn sie das mit dem Convergence wirklich einigermaßen hinkriegen, aber auch dann ist die Nische meiner Meinung nach einfach zu klein und Ubuntu Phone ist zu spät dran. Aber ich lass mich gerne belehren. Ich bin interessiert, was dieses Jahr kommt, aber lass uns nicht im Dezember dann wieder da sitzen und sagen, ja, war nichts, ne? Also, wir sprechen uns im Dezember oder dann im nächsten Januar dann wieder. Und wenn dann das Jahr 2015 vorbei ist und wir, weiß ich nicht, Hoverboards haben und Schuhe, die sich selber zuzubinden, weil wir sind ja im Jahr 2015 zurück in die Zukunft, ja, die ganzen Sachen kommen ja jetzt.
Martin
genau,
McFly
der kommt demnächst halt zurück und bringt Hoverboards, fliegende Autos und sonst was, aber garantiert kein Ubuntu Touch Tablet und kein Telefon und wir werden nächsten Januar 2016 dann wieder da sitzen und sagen, yo, die einzigen, die so einigermaßen auf die Reihe gekriegt haben, wären wahrscheinlich Firefox OS, die einfach diesen Billig-Nischenmarkt relativ gut besetzen aus meiner Sicht und hoffentlich immer noch Sailfish/Jolla, die Leute abgreifen, die halt gerne ein wirklich freies System hätten. Ja, sie müssen da immer noch ein bisschen dran arbeiten. Ja, offener Bootloader soll dann beim Tablet kommen und die Sachen, die sie noch kommerziell vertreiben und Closed Source haben, sollten sie bitte auch freigeben. Aber wenn das alles passiert, denke ich mal, ist das halt so die Plattform, wo sich die Leute hinbewegen können, die gerne ein möglichst freies System haben. Da stören mich auch immer noch einige Sachen bei Jolla oder bei Sailfish OS, gerade wenn es um Textnachrichten geht, so wie bei WhatsApp und bei Telegram und bei sonst was, immer wenn es um Push-Nachrichten geht, ja, da haben halt Google und Microsoft und Android und iOS immer ihre Infrastruktur, über die sie das pushen können und die ganzen Apps, die auf Sailfish laufen, die müssten halt so, die machen halt so ein Pull-Verfahren und das geht halt bei einigen einigermaßen gut, bei anderen halt gar nicht. Und die Apps müssten halt auch irgendwie laufen, solche Geschichten, aber das ist jetzt ja schon fast Meckern auf hohem Niveau. Man hat zumindest mal ein System, was möglichst frei ist und was gut funktioniert und wo es auch ein paar schöne Apps gibt, native Apps gibt und für mich reicht das. Ja, ich bin schon mit dem zufrieden, was wir haben. Ich habe schon aufgehört. Ich bin schon desillusioniert. Tut mir leid. Ist so. Es waren so viele nette, tolle Ideen, wo ich immer gedacht habe, ja, los, komm, macht, will ich haben, will ich kaufen. Und das Einzige, was jetzt tatsächlich geworden ist in den letzten Jahren, ist Sailfish Jolla. Wenn jetzt da noch ein Tablet rauskommt, bin ich einfach zufrieden und hab alle Hoffnung da reingesetzt und ja, und es ist schön, dass das wenigstens dir eine Sache was geworden ist, nachdem es mit Maemo, mit Migo, mit Tyson, mit was weiß ich, you name it, mit so vielen anderen Projekten einfach nicht funktioniert hat, sehe ich jetzt auch nicht, wie noch ein Ubuntu Phone da irgendwie was reißen könnte.
Ja, wo du Selfish OS angesprochen hast, das ist ja auch interessant. Du hast ja auch dieses Push und Pull dann ein bisschen an dieses Problem angesprochen. Da gab es ja letztens auch einen Blog-Eintrag. Das ist auch das Schöne, dass jetzt die Jolla-Leute selber auch einen Blog schreiben und dann auch da Nachrichten reinschreiben, wie jetzt zum Beispiel ihr Status mit dem Tablet aussieht und so weiter und so fort. Ich glaube, das Letzte, was ich gelesen habe, dass die erste Charge angekommen ist von Tablets, frisch aus China irgendwie. Wahrscheinlich für den Mobile World Congress, dass sie da schon mal was testen und für mitnehmen können. Aber viel interessanter fand ich dann, dass da auch richtig neue Software-Updates angekündigt worden sind, auch für das Jolla Phone selber, und dass man richtig, ja, richtig zuhört und dass gerade solche Sachen dann gefixt werden sollen in der Selfish OS 2.0 wahrscheinlich oder Selfish OS 1.9 oder 1.5 oder wie auch immer das dann heißen wird, dass da die Sachen angepackt werden sollen. Also dass man die Probleme sieht, beispielsweise mit dem Benachrichtigungscenter, dass das einfach ja zu simpel momentan ist und die Benachrichtigungen auch nicht so aussagekräftig sind. Was mich zum Beispiel meistens nervt, ist, wenn ich 2 E-Mails bekomme oder sowas, dann kann ich im Benachrichtigungscenter sehen, okay, 2 E-Mails habe ich bekommen, aber welche das jetzt sind, sehe ich nicht irgendwie, sondern muss dann erstmal reinklicken und dann öffnet sich die E-Mail-App. Das soll auf jeden Fall verbessert werden, was eine tolle Sache ist. Viele weitere Sachen sollen aufgebessert werden. Das steht alles da auf in dem Blog-Eintrag selber und ich bin mir relativ sicher, wir werden einen neuen überarbeiteten Browser sehen. Da gibt's jetzt schon eine Nightly, glaube ich, die vor kurzem aufgetaucht ist, die so ein bisschen zeigt, wie der Browser dann aussehen wird. Wir werden eine überarbeitete Oberfläche haben. Wir werden wahrscheinlich auch wieder eine Oberfläche haben, die so ein bisschen mehr in das Migo reingeht. Das heißt, dass der Lockscreen dann getrennt ist vom rechtlichen System, dass man dann nicht irgendwie den Lockscreen ständig hat und den irgendwie wegswipen muss. Und das Multitasking wird sich auch ändern müssen irgendwie, oder das ganze System und die App, der App-Drawer selber oder da, wo die Apps halt eben angezeigt werden, das wird sich auch ändern müssen, weil eben das neue Tablet kommt. Und da muss man halt auch eine UI schaffen, die zum einen skalieren kann, weil ich habe ja schon erwähnt, ich hatte Nexus 5 hier und da hatte ich auch die Möglichkeit, Selfish OS drauf zu packen und es war teilweise grauenhaft, wenn man die Applikationen da gestartet hat, weil die halt nicht skalieren. Und das waren die Icons viel zu klein. Und das ist halt so ein Problem, was man auch angehen muss, dass man, wenn man so ein Tablet machen möchte, da hat man ja noch eine höhere Auflösung, dass dann natürlich die Icons skalierbar sind, also SVG-Grafiken eingesetzt werden und nicht mehr ganz normale PNGs. Solche Geschichten müssen da gemacht werden. Da muss Selfish erst noch ein bisschen aufholen. Da hat zum Beispiel Ubuntu Touch das von Anfang an mit drin gehabt. Vielleicht auch dem zu verdanken, weil Ubuntu Touch halt eben kein einziges Gerät hatte, sondern eine Vielzahl von Geräten mit unterschiedlichen Auflösungen, wo es getestet worden und entwickelt worden ist. Also da muss Selfish erst noch was aufholen. Aber der Plan sieht schon mal richtig gut aus. Es sieht nicht so aus, als ob das irgendwie zu viel Arbeit wäre, als ob das jetzt irgendwie utopisch wäre, was sie vorhaben. Also ein Update von GStreamer auf Version 1.4 beispielsweise, um jetzt vernünftig aktuellste, modernste Videoformate und Audioformate abspielen zu können. Stichwort VP9 oder H.265, was sicherlich auch kommen wird. Und halt eben dieser Skalierungsmodus für eben die Apps, was sicherlich sinnvoll ist, wenn auch beispielsweise irgendwann ein Drittanbieter, Meizu, BQ haben wir schon genannt, die sich nach Alternativen umsehen, vielleicht auf die Idee kommt, dann Selfish OS auf ihre Systeme zu packen. Macht es Sinn, dass man da die API so weit hat, dass die auch auflösungsunabhängig funktioniert? Also ich finde das richtig interessant. Das, was, glaube ich, noch mehr in Richtung Zukunft liegt bei Jolla und bei Selfish OS Devices, sind so ein Update für Smartphone. Da wird zwar gesagt, oder da hat der Chef von Jolla gesagt, dass es neue Devices auf der Roadmap schon gibt, aber ich bin mir sicher, dass wir das nicht dieses Jahr sehen werden, weil sie zunächst einmal für Q2 ja schon ihr Jolla-Tablet rausbringen wollen, zumindest für die Erstbesteller. Dann wahrscheinlich damit eher beschäftigt sind bis Mitte oder sogar Ende Sommer. Und dann wird keine Zeit mehr sein, da ein neues Gerät rausbringen zu können. Also das werden sie einfach zeitlich nicht schaffen. Ist ja auch eine kleine Firma erst einmal. Und ich bin mir relativ sicher, wenn sie ihr Tablet auf dem Mobile World Congress vorstellen, vielleicht auch mit Funktionalitäten, die wir momentan nicht wissen, wie das Tablet beispielsweise mit dem Smartphone kommunizieren wird, ob es da eine Möglichkeit gibt, ähnlich wie BlackBerry Blend oder KDE Connect, dann da irgendwie so einen Austausch zu machen. Das wird, glaube ich, sehr, sehr viel Interesse hervorrufen.
Also wir sehen halt zumindest, die haben schon mal ihre Community geschaffen. Ja, also in dem Blog steht ja dann auch immer, wie viele Leute jetzt sie schon auf Facebook und Twitter und wie viele Together Jolla.com Visitors sie hatten, also Besucher da waren. Das ist halt schön, dass man da auch so ein wirklich sagen kann, hey, das und das stört mich, das und das, da ist ein Bug, und die nehmen das halt sehr gut auf und verbessern das dann halt in ihren späteren Versionen. Ja, also ich Daumen hoch für das, was Jolla da gerade leistet, ist immer noch Pionierarbeit, habe ich so das Gefühl, obwohl wir echt schon so viele Plattformen gesehen haben. Kommen wir vielleicht nochmal kurz zu Tizen. Wir hatten
genau, Tizen. Was hältst du davon? Wird da was rauskommen? Also wir haben ja jetzt das Smartphone gesehen, das Z1, das ist aber nur in Indien erschienen. Meinst du, dass das irgendwie hier rüberschwappt? Also ich kann mir das kaum vorstellen, weil so ein Dual-SIM hier in Europa habe ich sehr selten gesehen, und von den Specs her sieht das ja auch nicht so aus, als ob das jemand kaufen würde hier.
Nee, also dieses Z1, das Samsung Z1 will, glaube ich, hier keiner. Das will ja auch scheinbar in Indien keiner. So wie die ersten Kommentare jetzt aussehen.
Ja, nee, also so schlimm war das eigentlich nicht. Also ich habe das anders wahrgenommen. Ich habe es so wahrgenommen, dass alle sehr überrascht waren, dass, obwohl die Hardware eigentlich so auf dem Zettel so schlecht ist, dass das so flüssig läuft.
Ja, dass es flüssig läuft, aber trotzdem ist halt die Kamera und der interne Speicher und so sowohl so wenig, dass zumindest die Sachen, die ich jetzt gerade, weiß ich nicht, wo habe ich es gelesen, dass es eher liegen bleibt, das Z1, aber ich lasse mich da auch gerne korrigieren, wenn das in Zukunft irgendwie anders sein sollte. Für den hiesigen Markt ist es definitiv nix. Müssen wir jetzt mal schauen. Viel spannender ist, glaube ich, bei Tizen, dass es, dass Samsung angekündigt hat, es jetzt auf alle Fernsehgeräte drauf zu packen. Also alle 2015er Fernsehgeräte, die rauskommen, haben jetzt Tizen an Bord. Und das ist sicher was. Samsung ist ja einer der führenden Hersteller bei Fernsehern gerade, und von daher scheint es jetzt so, als ist zumindest plötzlich bei Fernsehern das Betriebssystem wichtig. Ja, also bei der letzten CES haben ja mehrere ihre Fernseher vorgestellt. LG mit ihrem Open Web OS, was total toll aussieht. Samsung kommt mit Tizen vorbei, was weiß ich. Alle anderen wollen vielleicht noch Google TV drauf haben, aber scheinbar
Firefox OS nicht vergessen.
Siehste, Firefox OS.
Ja. Smart TVs mit Firefox.
Genau,
OS.
Das ist auch bitter nötig, weil die alten Smart TVs waren nicht zu bedienen. Also meiner, ich habe einen Sony, da ist zwar die Bildqualität ist super, und auch als ich das damals ausgepackt habe, habe ich schon irgendwie 30 mal die LGPL, 5 mal BSD Lizenz und 30.000 mal irgendwas anderes gesehen, ja, also die haben da auch schon Sachen genommen, die es gab, und sie irgendwie zusammengepackt, aber es ist grottig zu bedienen, und deswegen ist es jetzt gut, dass zumindest 2015 mal ein paar Leute aufgewacht sind und gesagt haben, nee, das müssen wir irgendwie anders machen. Vorreiter war da scheinbar LG mit ihrem WebOS, was wir jetzt bei den Smartphones gar nicht mehr erwähnt haben, was da an der Stelle scheinbar schon tot ist, aber eine neue Inkarnation bei TV-Geräten erlebt und da zumindest einen neuen Standard gesetzt hat, so dass Samsung das Ganze jetzt mit seinen Tizen auch kopiert und da wohl die UI, ich habe es selber ja noch nicht ausprobiert, ich kann nicht sagen, ob es wirklich gut ist, aber die Kommentatoren sagen, das sieht wesentlich besser aus und lässt sich besser bedienen. Also
ja, also ich hab tatsächlich so einen allerersten LG WebOS Fernseher mal antesten können, um nur mal zu sehen, wie das läuft. Also das Bedienkonzept ist natürlich klassisch wie bei WebOS stark auf Multitasking ausgelegt Man hat quasi am unteren Bildschirmrand dann halt die verschiedenen Apps. Das können entweder Apps sein, die gerade laufen oder Web-Apps oder Mediathek oder sowas oder YouTube oder Netflix oder sowas. Das kann man dann nicht irgendwie, man kann nicht durchs Menü scrollen irgendwie, sondern kriegt dann so einen virtuellen Mauszeiger und muss dann quasi wie bei Nintendo Wii hat man dann halt eben die Möglichkeit, die Fernbedienung zu bewegen. Also das ist eine Eingabemöglichkeit. Natürlich gibt es immer noch die klassische Fernbedienung, wo man halt wirklich auch mit dem Steuerkreuz durch die Menüs gehen kann. Aber das ist halt leichter, weil man dann so einen Mauszeiger hat und man der Fernseher auch relativ groß ist, ich glaube über 50 Zoll groß ist. Da führt man halt eben mit dem Gerät halt den Mauszeiger und kann dann halt auf verschiedene Dinge klicken. Das einzige Problem, was ich dann gemerkt habe, ist, dass gerade wenn man so, das ist das gleiche Problem, was WebOS schon immer hatte, ist, wenn man wirklich viele Programme gleichzeitig laufen lässt, dann dauert das Wechseln manchmal von einem Programm zum anderen sehr lange. Aber wenn ich das mal vergleiche, ich habe übrigens auch einen Sony-Fernseher bei mir stehen, ist auch eines der ersten Smart-TVs, das ist noch grottiger. Also es kann eigentlich nur noch besser werden als das. Und wo wir gerade Sony angesprochen haben, die wollen ja komplett auf Android setzen, habe ich gehört. Also die wollen Android-TVs.
Egal, hauptsache sie machen irgendwas. Also ich meine, mein Smart-Teil habe ich jetzt ausgeschaltet, habe ich einfach gegen einen Fire TV ersetzt, weil das ist wenigstens bedienbar. Das andere ist einfach, es ist leider nicht benutzbar. Ja, aber ich habe zwar auch auf dem auf meinem Sony-Fernseher irgendwie die Möglichkeit, Amazon Prime, such mich mal zu gucken, aber ja, du klickst da durch, das lädt ewig und die Fernbedienung, es gibt eine Taste zum Beispiel auf meiner Fernbedienung, die zeigt dir ein Licht, die macht dir Licht, ja, dass du theoretisch in der Nacht sehen solltest, wo du drückst. Du siehst zwar ein Licht, aber danach kannst du keine dieser Tasten lesen. Es ist, wer das konstruiert hat, gehört einfach standesrechtlich erschossen, weil das kann doch nicht sein, dass da keiner einen Test macht, dass es einfach nicht benutzbar ist. Da kann man die Funktion auch weglassen. Und dann hast du auch so eine riesen Fernbedienung mit 30.000 Tasten und du findest nichts. Ja? Es ist, also ich hab,
stimmt.
Jedes Mal, wenn ich das Ding in die Hand nehme, denke ich, nee, man könnte einfach, du hast auf der Rückseite hast du einen großen An- und Ausknopf. Das wäre das Einzige wahrscheinlich, was man wirklich brauchen könnte, ja. Die restlichen Tasten kannst du einfach wegschmeißen, weil benutze sie nicht. Ja, ich benutze das Ding nur, um ein- und aus und laut und leise zu machen. So, und dafür habe ich eine riesengroße Tastatur, also Fernbedienung. Es ist dringend nötig, dass sich da was ändert und es ist schön, dass Samsung mit Hitzen, LG mit Open Web OS, Firefox OS und von mir aus auch Android, Google TV da jetzt auf den Markt drücken und die Sachen besser machen. Wichtig ist natürlich dabei, dass die Fernseher dann nicht nur irgendwie 3 Monate supportet werden und mit Updates versorgt werden, weil es ist immer blöd, wenn die Dinger am Internet hängen und dann große Sicherheitslücken aufweisen, sondern es sollte halt zumindest eine längere Weile Updates geben. Auch 2 Jahre finde ich für einen Fernseher noch wenig, weil wenn ich mir einen Fernseher kaufe, steht der eher so 10 Jahre da rum, vielleicht noch mehr. Ja, das ist halt dringend nötig, dass man sich darauf eigentlich verlassen kann, dass da Updates kommen. Aber ich weiß, ich träume schon wieder vom Schlaraffenland, weil so wird es garantiert nicht sein. Die werden die Dinger entwickeln und es wird sich kein Mensch mehr dafür interessieren, bis halt irgendwie alle Fernseher auch ins Botnet XY übernommen werden und nur noch Scheiße anzeigen und die Entwickler irgendwann mal oder die Hersteller irgendwann mal gezwungen werden, das zu machen, bis solange die Fernseher noch irgendwie das Fernsehprogramm anzeigen und Filme abspielen, wird sich da wahrscheinlich keiner dafür interessieren, aber wenn erstmal die ganzen Fernseher gekapert sind, so wie in diesen ganzen Zukunftsserien, dann immer wenn, was weiß ich, die Dschihadisten-Armee von XY sich dann plötzlich auf alle Fernseher aufschalten kann, einfach weil sie es können, ja, weil da irgendwie die Sicherheitslücke drin ist und sie das einfach machen aus dem Internet, einfach mal auf jedem Fernseher zu Hause ihre Ansprache veröffentlichen, dann, spätestens dann, wird ein Umdenken stattfinden, aber wir gucken mal, ob wir überhaupt dahin kommen. Ja, so viel mein Wort zum Sonntag. Also bitte, liebe Hersteller, macht da was. Ich habe ja solche Hoffnung, dass es passiert, aber
Ja, ich will die Hoffnung ja nicht zunichte machen, aber das zum Beispiel der erste LG-Fernseher mit WebOS, die kriegen jetzt keine Updates auf WebOS 2.0 schon mal. Das ist schon mal sehr schlecht und das zeigt auch schon mal, was wahrscheinlich das Problem sein wird, weil dieses Rennen auf diese ganzen Smart-TVs und Betriebssysteme draufpacken und Apps draufpacken vor allen Dingen und Services, Serviceanbieter draufpacken, sodass die irgendwie, die Hersteller dann noch mit den Serviceanbietern dann irgendwie Geld verdienen. Also nicht die Serviceanbieter selber, sondern die Hersteller der Fernsehgeräte, die halt diese Apps oder diese Plattform bereitstellen. Dieser Run darauf wird, glaube ich, erstmal, weil die da irgendwie nur das Geld sehen, also im Benutzer oder im Käufer dann nur das Geld sehen, dann werden sie wahrscheinlich da in Sachen Updates weniger tun. Und das befürchte ich jetzt auch, dass das wirklich ein Problem sein wird. Also das Szenario, was du da beschrieben hast, dass das jetzt als Botnetz dient oder dass da irgendwelche Dschihadisten auf einmal im Fernsehen auftauchen und rumpredigen, außerhalb von Tagesschau und ZDF, das könnte durchaus keine Utopie sein. Wir werden es vielleicht nicht dieses Jahr erleben, aber
spätestens nächstes.
Vielleicht ja. 2-3 Jahren. Könnte es dann durchaus auftauchen, wenn halt Leute ihre Fernseher nicht updaten oder eben keine Updates angeboten werden, wie bei LG zum Beispiel. Ja, eigentlich unglaublich, weil das Gerät kam letztes Jahr raus, dieser LG-Fernseher, und dieses Jahr kommt die neue Generation und ein Update für das alte Gerät wird es nicht geben. Obwohl es halt nicht nur Sicherheitslücken fixt, sondern auch die Performance besser macht und diese Problemchen, die ich angesprochen habe mit eben Performance beim Wechseln im Multitasking, ist komplett bei den neuen Geräten anscheinend weg, sagen zumindest die Leute, die neuen Geräte getestet haben. Und der soll am OS liegen und nicht am Prozessor oder am Speicher, weil der soll ungefähr gleich sein bei den neuen Geräten. Also da fällt mir nicht mehr viel zu ein, als zu sagen, LG, ihr habt nicht mal alle Tassen im Schrank, wenn ihr da einfach die Käufer, die letztes Jahr euer Gerät gekauft haben, die Pioniere, die gedacht haben, okay, wir setzen auf LG, wir setzen auf WebOS, die dann irgendwie zu vergraulen, indem einfach keine Updates geliefert werden für ihre Geräte, sondern denen einfach zu sagen, ja, kauf das neue Gerät. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg.
Naja. So ein Fernseher, der irgendwie 2.000-3.000 Euro kostet, ja, stellt man sich halt nicht jedes Mal hin. Also schon Smartphones, die irgendwie 500 Euro kosten, überlegt man sich, ob man sich jedes Jahr ein neues kauft, ja. Okay, das kauft man sich vielleicht noch alle 2-3 Jahre, aber einen Fernseher, nee, wirklich. Und das Jahr 2016 können wir dann einfach nennen, das Jahr, in dem die Dschihadisten auf dein Smart-TV kommen, oder? Einfach,
genau, ja. Das können wir jetzt schon mal, so weit blicken wir schon.
Ja, so weit orakeln wir, okay. Dann Smartwatches, oder?
Ja, Smartwatches ist auch interessant, weil da sind auch beide irgendwie dabei, also Tizen und WebOS wieder dabei. Also WebOS ist irgendwie aus den Toten wieder auferstanden, glaube ich. Zumindest hat LG gesagt, okay, wir packen das jetzt auf eine Smartwatch drauf. Und das Interessanteste fand ich ja, auf der CES gab es die Smartwatch, aber nicht beim LG-Stand, sondern bei BMW. Und da habe ich also gedacht, was? Was hat BMW denn damit zu tun? Und anscheinend hat BMW irgendwie LG gepusht, die Smartwatch zu machen, damit sie halt irgendwie was vorstellen können, was so smarte Autos angeht. Weil du kannst jetzt mit dieser LG Smartwatch dein Auto aufschließen und anmachen.
Super.
Wenn du das halt irgendwie bei dir rumträgst. Und die muss auch nicht an sein, die LG Watch, sondern da muss halt irgendwie nur eine Batterie drin sein. Weil das über Bluetooth 4.0 Low Energy funktioniert. Das heißt, du musst die Smartwatch eigentlich nur irgendwie an deinem Arm haben. Dann kannst du das an dem Autogriff quasi dranhalten. Das erkennt dann sofort, okay, das ist der richtige Chip wahrscheinlich in der Watch und öffnet dann das Auto. Und dann musst du, glaube ich, die Watch an einer bestimmten Stelle, also früher hatte man da ein Zündschloss, mittlerweile hat man nur noch Knöpfe, da musst du es an einer bestimmten Stelle halten, dann kannst du den Startknopf drücken und der Motor springt an. Das fand ich auch hochinteressant, weil das auch so ein Konzept war, wo mal Smartwatches Sinn gemacht haben. Wobei ich mir sowas wahrscheinlich nicht holen würde, weil ich mit dem Schlüssel, glaube ich, oder selbst mit dem Schlüssel, wo du halt noch so einen Funkempfänger hast oder sowas, wo du dann draufdrückst oder Funksender hast und draufdrückst, um die Türen zu öffnen, doch deutlich schneller wäre als mit so einer Watch. Aber
und ich dachte, weil du dir eh kein BMW leisten kannst.
Ja, okay, das kommt dann noch dazu, aber
oder leisten willst, ist natürlich auch immer noch so die Frage. Ne?
Ja, es ist auch Geschmackssache, stimmt.
Ja, ich meine, Tyson ist mittlerweile auch noch auf irgendwelchen Smartwatches ja schon vertreten.
Ja, die haben ja schon Smartwatches rausgebracht, so ein Gear S zum Beispiel, da ist schon Tyson drauf. Da gab es auch Ärger mit Google, weil Google gemeint hat, ja, wenn ihr unsere Lizenz haben wollt, müsst ihr aber jetzt auch eine Smartwatch rausbringen mit unserem Android-Gear. Und das haben sie dann auch gemacht. Eher halbherzig als gelungen, würde ich sagen, die Version, die dann rauskam. Also da ist das Gear S schon ein bisschen was besser gewesen.
Ja, also zumindest auf Smartwatches gibt es das schon. Ich habe ja auch eine Smartwatch seit kurzem. Ich habe eine Pebble.
Ach, das ist die mit der Schwarz-Weiß-Oberfläche, ja?
Also. Genau, genau. Also eine Non-Touch-Smartwatch, die auch nicht irgendwie noch Fitness-Tracking macht oder so, sondern tatsächlich schnöde schwarz-weiße Anzeige hat, dafür aber auch mindestens 5 Tage hält. Also so 5-6 Tage im Durchschnitt habe ich jetzt zur Zeit. Zumindest, sie soll wahrscheinlich auch 7 halten, habe ich jetzt aber noch nicht geschafft. Auch über Bluetooth Low Energy mit meinem Smartphone kommuniziert, geht übrigens auch mit dem Jolla, und dann, ja, mir so meine Push-Nachrichten da drauf, also wenn eine E-Mail kommt oder wenn jemand eine Twitter-Nachricht schreibt oder wie auch immer, dann kommt es da tatsächlich drauf und man möge es nicht glauben, sie zeigt die Zeit an.
Boah, eine Uhr, die die Uhrzeit anzeigt.
Ja.
Das ist wirklich, da hatten wir auf, mussten wir auf 2015 warten, dass das wirklich gelingt.
Ja, das ist krass, oder?
Ja, ich weiß auch nicht. Also das mit Smartwatches habe ich ja nie verstanden. Und ich glaube, die Hersteller sind ja jetzt zumindest auf der CES, gab es außer dieser LG Watch, glaube ich, nichts großartig Spektakuläres, was angekündigt und gezeigt worden ist. Ich glaube, die werden da vielleicht so noch Updates rausbringen für Smartwatches und so weiter und so fort. Aber ich glaube, der ganz große Boom und der ganz große Wachstumsmarkt ist da, glaube ich, jetzt nicht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich, auch jetzt, wenn die Apple Watch rauskommt, dass sich da irgendwie jemand so eine Smartwatch zulegt, weil die Akkulaufzeit einfach viel zu kurz ist. Also du sagst jetzt hier 5-6 Tage hält der Akku. Ich hatte, glaube ich, die auch eine Uhr mit, was, mit Taschenrechnerfunktion und sowas. Die hat, glaube ich, 5-6 Jahre gehalten mit einer Batterieladung. Das ist ein Unterschied, ein Riesenunterschied. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das dieses Jahr der Durchbruch der Smartwatches wird. Vielleicht mal so zum Testen oder sowas, aber persönlich wird das sich keiner, glaube ich, antun wollen. Neben Smartphones, einige haben ja nicht nur eins, sondern vielleicht sogar 2 oder 3 Smartphones, sich dann auch nochmal jeden Abend noch so eine Uhr aufladen zu müssen. Mhm. Weil bei mir gehen langsam die Steckdosen aus, würde ich sagen, um jetzt noch eine Uhr aufladen zu müssen.
Ah, das geht dann alles nebenbei. Du hast dann solche Ladegeräte, die irgendwie 7 oder 9 oder 20.000 USB-Ports haben. Und da kannst du dann deine ganzen Geräte einfach dranhängen. Ja, dann hängt das
ja, okay,
alles.
Okay, das ist so ein, an einem Verteiler hängt das dann alles.
Ja, genau. Möglich. Also, möglich. Ich habe ja auch gedacht, ich brauche sowas eigentlich nicht, aber auf der anderen Seite wollte ich es unbedingt mal ausprobieren, so eine Smartwatch. Deswegen habe ich mir jetzt auch die genommen, die sah. Ist ja schon die 2. Generation, die ich jetzt habe. Die sieht halt einigermaßen edel aus. Okay, ein rundes Display wäre vielleicht noch schöner. Es ist jetzt ein viereckiges. Aber dadurch, dass sie nicht Touch ist, brauchst du halt nicht ganz so viel Strom. Und es ist für mich tatsächlich, also es ist das erste Mal seit, keine Ahnung, 16, 17 Jahren, dass ich wieder irgendwas am Handgelenk trage. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Ja, ich habe es ja auch ein paar Tage vergessen. Ich habe es auch schon 2-mal leer gehen lassen und vergessen zu laden, habe ich auch geschafft. Aber es ist ganz praktisch. Einfach nur, wenn halt eine Mail ankommt, du musst nur aufs Handgelenk gucken und kannst schon entscheiden, ist es wichtig, muss ich jetzt mein Telefon aus der Tasche ziehen oder ist es unwichtig und ich kann es einfach alles so lassen. Besonders gut ist es, dass ich nicht, wenn du Fahrrad fährst oder im Auto sitzt oder so, kannst du einfach kurz gucken, weißt schon, musst du reagieren oder eben nicht, ja, hat Zeit. Sonst vibriert's halt irgendwo und du denkst, guckst du jetzt, guckst du nicht, guckst du jetzt, guckst du nicht, guckst du jetzt, guckst du nicht. Und es ist auch ein bisschen sozialer, nur schnell so kurz auf seine Uhr zu luken, als ständig, was weiß ich nicht, im Restaurant oder so immer mit seinem Smartphone vor der Latichte rumzufummeln. Da ist so ein kleiner Blick, einfach nur zu gucken, so nach dem Motto, wie spät ist es, ja? Oder da kam gerade eine Mail, ist sie jetzt wichtig oder ist sie nicht? Reicht tatsächlich in dem Fall schon. Und Ja, das ist so der, also für mich zumindest zurzeit der Sinn von der Smartwatch. Ich glaube, alles andere brauchen wir nicht. Die Smartwatches werden dieses Jahr definitiv ein kommerzieller Erfolg. Die Apple Watch wird gekauft wie geschnitten Brot. 50% der Leute werden die gleich wieder weglegen. Ja, die anderen 50% werden sie weitertragen, weil sie total cool sind mit so einer Smartwatch. Ja, benutzen werden sie wahrscheinlich auch nicht, weil theoretisch braucht sie keiner. Und ich glaube sowieso, dass das eher nur ein Zwischenschritt ist, weil alle, die eine Brille tragen, hätten das gern, diese Information eh gern in der Brille. Da ist das, dass das ums Handgelenk rumgeschnallt ist, eigentlich nur ein Nebenschritt, aber bis Google Glass oder andere Hersteller endlich mal sowas auf die Beine stellen, dass da tatsächlich so eine Brille, wie sie jetzt auch ist, so leicht ist und dir dann, was ich nicht, die kleine Information in den Gläsern irgendwie anzeigen kann, ja, brauchen wir vielleicht noch 3, 4, 5, 6, das sagen wir mal 5 Jahre, aber bis dann redet auch keiner mehr von Smartwatches und dann ist auch völlig egal, was für ein OS damals jemals drauf lief. Weil ja, man will nicht unbedingt noch ein Gerät laden müssen und ich habe auch schon gedacht, warum kann man die nicht wenigstens bei der Bewegung irgendwie gleich mitladen, aber reicht wahrscheinlich alles nicht.
Ja, ich glaube auch eher, dass das auf eine längere Zeit dann noch dauern wird, auch wenn jetzt Microsoft was Neues auch angekündigt hat, was so mehr in Hologramme reingeht, aber das wird noch was länger dauern. Aber ich meine, bei den Smartwatches, auch bei der Apple Watch, wenn die jetzt rauskommt, da gab es jetzt Gerüchte, dass das nur einen halben Tag durchhalten soll mit der Akkuladung. Also ich glaube, dass das erst einmal die erste Generation von solchen Smartwatches sein wird. Und wir werden vielleicht gegen Ende des Jahres dann eine zweite Generation sehen, die vor allen Dingen dann auf das Hauptproblem setzen wird, nämlich die Kinderkrankheit Akkulaufzeit. Und dass wir da mal eine Smartwatch sehen werden, die dann auch mehrere Wochen durchhält, das glaube ich schon. Also die werden nicht komplett verschwinden, aber ich glaube nicht, dass das ein kommerzieller Erfolg sein wird mit den Smartwatches. Das andere Hauptproblem, was ich bei den Smartwatches sehe und was erfreulicherweise bei der WebOS LG Smartwatch jetzt nicht das Problem ist, ist, dass die meisten Smartwatches, ich glaube auch die Pebble, dass die nur funktionieren, wenn wirklich ein Smartphone angeschlossen ist. Ansonsten gibt es da keinen eigenständigen E-Mail-Client, es gibt keine andere Möglichkeit zu telefonieren, beispielsweise eine SIM-Karte einzulegen oder solche Späßchen, das wird es nicht geben. Und das ist, glaube ich, das, wo auch noch ein weiteres Problem liegt. Und das finde ich bei der LG Smartwatch dann zumindest schon mal einen Ticken besser, dass man das auch ohne Telefon benutzen kann. Also du kannst das Telefon zu Hause liegen lassen, empfängst dann trotzdem E-Mails auf der Smartwatch, ohne dass das Telefon in der Nähe sein muss.
Was halt dann immer noch mehr Akkulaufzeit frisst. Und eigentlich will ich nicht noch mehr Technik rumschleppen, ja, noch ein GSM-Modem. Also klar, wenn es irgendwie ewig klein wäre und 30 Tage Akkulaufzeit hätte, würde es mir wahrscheinlich nichts ausmachen. Da fände ich es auch cool, meine E-Mails jetzt auch noch auf der Smartwatch zu kriegen. Aber da du die eh nicht da lesen und beantworten kannst, ja, also du hast dann, was weiß ich, wieder so eine Spracheingabe à la Siri-Gedöns, ja.
Genau, das wird kommen. Da bin ich mir relativ sicher, wir werden alles über Sprache
machen. Ja, aber auch dann müsste das Ding das ja erst ins Internet schicken, analysieren lassen und dir die Infos dann wieder zurück. Und da sind wir einfach noch nicht. Das dauert noch eine Weile.
Da sind wir noch nicht. Nee, da hast du recht. Das wird noch ein bisschen länger dauern. Deshalb glaube ich, dass das nicht dieses Jahr sein wird. Also, dass wir dieses Jahr keinen Durchbruch der Smartwatches sehen werden, keinen kommerziellen großen Erfolg sehen werden der Smartwatches. Ich glaube auch nicht, dass die Apple Watch sehr beliebt sein wird. Vor allen Dingen deshalb nicht, weil die Akkulaufzeit zu kurz sein wird.
Ja,
das wird der Hauptgrund sein.
Trotzdem wird sich jeder Apple-Jünger erstmal eine kaufen und sie dann, wie gesagt, weglegen.
Genau, ja, weil die Leute stehen auch 2 Tage vorher schon vom Apple Store und werden das Ding dann natürlich kaufen, weil es halt eben Apple eine Religion ist.
Und deswegen sage ich ja, zumindest die Apple Watch wird ein kommerzieller Erfolg, ja, auch wenn sie danach keiner mehr benutzt, weil sie dann alle merken, nee, eigentlich braucht man sie nicht. Und ein Gerät, was keinen Strom hat, um ums Handgelenk rumzutragen, sieht halt so ein bisschen semi-gut aus. Also, ja, hatte ich, wie gesagt, letztens auch da drauf geguckt und gesagt, hä? Machst du da? Ich gesagt, ja, es ist leider gerade alle gegangen und so macht's halt nicht wirklich Sinn. Ja, schauen wir mal. Also ich habe meine jetzt 2 Monate, ja, so um den Dreh. ich bin mit dem Einsatzzweck, den ich habe, tatsächlich zufrieden genug, ja.
Also Uhrzeit ablesen und E-Mails checken, oder?
E-Mail, genau, und Wetter, ja. Ah, gucken, Wetter. Wie viel Grad gerade draußen ist, also hier schneit's gerade sogar. Und ja, gucken, Uhrzeit, welcher Kalendertag heute ist. Und ich habe auch mal ein Spiel drauf gespielt, aber das macht alles keinen Sinn. Ja, es ist tatsächlich Uhrzeit und die ganzen Notifications, die mir das Handy schickt, darauf zu lesen und zu wissen, ist es, entweder lese ich es ganz oder einfach nur, um zu entscheiden, ist es wichtig, hole ich mein Telefon raus oder nicht. Und das reicht mir in den meisten Fällen. Und was man natürlich auch noch machen kann, ist seinen Medienplayer zu steuern, ja, mal schnell Start, Stopp drücken, lauter, leiser machen, was auch ganz witzig ist, wenn man das Telefon vielleicht gerade an irgendeine Anlage angeschlossen hat, auf einer Party einfach mal zu sagen, ja, Moment mal, ich mach mal lauter, ich mach mal leiser, ich mach mal nächstes Lied.
Ja, okay, wenn das gut funktioniert, dann ist das sicherlich nützlicher als diesen ganzen Kabelwirrwarr, was man so hat mit Headset und wo dann auch so eine Kontrolle mit integriert ist für Lautstärke und für einen Song vorwärts oder rückwärts springen oder Play-Pause zu machen. Ja, es macht ordentlich Sinn dann.
Genau. Aber sehen wir mal, können wir auch nächstes Jahr wieder drüber reden, ob das dann wirklich was gebracht hat.
Genau. Ja, wir waren ja bei WebOS angelangt. Wir haben jetzt geredet, dass LG Smart TVs und Smartwatches macht. Glaubst du, dass LG vielleicht, weil sie stellen ja auch Smartphones her, die Nexus-Geräte unter anderem, ich glaube das Nexus 5, was ich mehrmals erwähnt habe, da stammt ja von LG. Glaubst du, dass die jetzt auch WebOS vielleicht wieder auf Smartphones packen? Oder denkst du, das wird dieses Jahr nicht kommen, wird auch überhaupt nicht mehr kommen? Oder könnte das irgendwie doch nochmal kommen?
Schwierige Frage.
Ja, ich fand's auch schwierig, als ich mir die Frage ausgedacht habe. Ich wüsste auch nicht, wie ich die beantworten soll. Also ich bin mir, sagen wir mal so, ich bin mir fast sicher, dass LG immer noch Verträge mit Google sehr stark hat. Wegen auch dieser bevorzugten Behandlung wegen der Nexus-Geräte. Mittlerweile ist ja Google auch eher auf Motorola wieder umgeschwenkt. Deshalb glaube ich, dass LG dann sich so langsam lösen wird, aber dieses Jahr noch kein eigenes WebOS für Smartphones herstellen wird oder zeigen wird, aber vielleicht ankündigen wird, dass da was kommt fürs nächste oder übernächste Jahr. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, wenn LG auch Probleme hat, was jetzt den Smartphone-Markt angeht, dass der so ein bisschen wegbricht, weil da gibt es ja eine Stagnation, da ist ja quasi das höchste aller Ziele schon erreicht worden, würde ich mal fast sagen. Das Einzige, wo man Gewinn machen kann, ist halt dieser Low-End-Segment und dann in anderen Teilen der Erde. Aber da ist LG ja sowieso schon stark vertreten, also gerade in Asien auch schon stark vertreten und kann da auch mit der chinesischen Konkurrenz, glaube ich, mithalten. Ja, ansonsten, glaube ich, werden wir WebOS nicht auf den Smartphones sehen.
Also auf keinen Fall dieses Jahr. Ja, ob es in der Zukunft nochmal passiert. Es wäre auf der einen Seite schön, ne? Auf der anderen Seite sehe ich, wie auch schon bei Ubuntu Touch, einfach nicht den Markt für noch ein System. So sehr ich für Diversifizierung bin und es eigentlich schöner finde, wenn da mehrere Systeme rumgeistern und nicht nur zwei, drei. So wenig sehe ich tatsächlich noch einen Markt für noch ein OS, was halt kein so großes Alleinstellungsmerkmal hat, dass es sich lohnt, darauf umzusteigen und einfach auch nicht die Apps hat, dass man sagt, ja, könnte man mal längere Zeit verwenden. Also schon beim Jolla tue ich mich halt immer wieder schwer. Aber das ist halt noch so gerade so machbar für mich. Und bei allen anderen müsste ich echt sagen, nee, tut mir leid, ist einfach nicht drin. Und wenn ich jetzt mich mal als Maßstab nehme, sehe ich für Open Web OS auch keine Chance. Aber wer weiß, ja, ich lasse mich auch hier an dieser Stelle wieder eines Besseren belehren. Wir können uns ja gerne nächstes Jahr nochmal drüber unterhalten. Aber dieses Jahr kommt kein Smartphone mit Open Web OS auf den Markt und nächstes Jahr mache ich da auch eher ein großes Fragezeichen dahinter.
Ja. Ja, mein Geheimtipp ist ja dann noch ein dritter im Bunde. Den haben wir gar nicht auf dem Radar momentan. Das ist Plasma Mobile. Weil ich doch der Ansicht bin, dass jetzt durch Ubuntu Touch, was ja schon ein bisschen was verbreitet ist, zumindest die Images für verschiedene Geräte, wir zumindest erste Ansätze werden sehen, dass jetzt auch Plasma, also KDE Plasma, dann auf Smartphones kommen möchte. Den Tablet-Versuch haben wir ja schon angesprochen, der ist irgendwie fehlgeschlagen. Da hatte man aber schon eine Tablet-Oberfläche entwickelt und ich glaube, die wird man jetzt nicht so einfach wegwerfen. Komplett. Aber was jetzt Plasma vor allen Dingen auch mit der Version 5 angeht, ist man ja auf dem gleichen Technologielevel wie bei Ubuntu Touch, wie bei Yola, beim Sailfish. Und ich glaube, dass man da dann doch dieses Jahr versuchen wird, dann eine mobile Oberfläche für Plasma zu entwickeln. Die wird natürlich noch nicht irgendwie fertig sein und natürlich noch nicht irgendwie auf einem Smartphone direkt zu kaufen geben, aber sie wird als Alternative vielleicht auf den ersten Ubuntu Touch-Geräten dann installierbar sein als Entwicklungsversion und wird auf der Technologie basieren, die wir vom Desktop her kennen. Und das macht auch ordentlich Sinn, weil die Langzeitstrategie von Plasma ja so aussieht, dass man alle drei Geräteklassen, also Smartphones, Tablets und Desktop-PCs oder die Desktop-Klasse dann einnehmen möchte und mit Plasma dann auch eben unterschiedliche Oberflächen dafür anbieten möchte. Und das kann man ja jetzt mit Plasma 5 machen. QML-basierend, muss man nicht irgendwie eine komplett neue Oberfläche vom Fuße quasi aufbauen, sondern kann das dann direkt darauf, auf dieser Technologie basierend aufbauen. Also ich bin mir relativ sicher, wir werden da was sehen in diesem Jahr. Was denkst du? Wird sich KDE dahin entwickeln, dass sie auch das in Angriff nehmen oder werden sie das einfach alles liegen lassen und sich nur auf den Desktop konzentrieren?
Wieder so eine schwierige Frage. Du stellst echt schwierige Fragen. Ich glaube, ich bleibe bei meiner Meinung, die ich ja schon vorher in der Sendung jetzt ein paar Mal geäußert habe. Ich fände es total toll, wenn wir da noch was sehen würden. Ich bin ja für Diversifizierung und fände neue Oberflächen total super, würde die gerne alle verwenden. Ich glaube es aber nicht. Weil.
Also glaubst du nicht, dass, also ich meine ja jetzt nicht, ob das sich durchsetzen wird, weil das ist, es steht ja außer Frage, aber ich glaube eher, dass es was geben wird. Also dass die was auch versuchen werden. Das ist ja die Frage, die eigentliche. Meinst du, dass sie auch was versuchen werden oder glaubst du eher, nee, die bleiben beim Desktop und machen nur Desktop?
Also ich meine, da wurde ja viel versucht. Wir haben ja dieses Vor-Tablet schon angesprochen. Gut, ich meine, wenn man jetzt wirklich x86-Tablets von der Stange hat, die gut funktionieren, ja, und nicht mit Secure-Boards so zugekleistert sind, dass man damit gar nichts machen kann, warum nicht auch einen Plasma-Mobile?
Aber ja gut, das wäre fürs Tablet, aber ich meine jetzt eher fürs Smartphone. Ich glaube, bei Tablet haben sie schon Oberfläche, die müssen sie einfach nur draufklatschen, das ist kein Problem. Aber ich meine, für Mobile haben sie noch gar nichts. Und da war mal, also ganz, ganz früher war da mal was, aber das ist schnell im Sand verlaufen. Ich glaube, das ist so der einzige Punkt, der noch fehlt, weil ja Plasma wirklich die, also zumindest aus meiner Sicht, immer den Anspruch hatte, wirklich auf allen drei Geräteklassen auch lauffähig zu haben und eine eigene Oberfläche zu haben. Und die haben eine Tablet-Oberfläche, die haben sie jetzt die letzten Jahre entwickelt. Die haben jetzt eine neue Plasma 5-Oberfläche für den Desktop. Sieht genauso aus wie Plasma 4 oder wie der alte KDE 4 Plasma Desktop, aber von der Funktionsweise, vom Untergrund auch des KDE Frameworks 5, das ganze Modulare, wo du das alles einfach splitten kannst voneinander, geht das doch eher auch in die Richtung, dass man das vielleicht auf kleinere Geräte bringen möchte, dass man das vielleicht auf so Smartphones, nicht nur Tablets, sondern auch Smartphones bringen möchte. Und deshalb ist mein Grundgedanke, deshalb kam ich überhaupt auf die Idee, dass sie dann wirklich auch versuchen werden, mit Hilfe der neuen Qt und Qt 5 und KDE Frameworks 5 und eben der Plasma 5 Technologie einen neuen Angriff starten werden, vielleicht auf mobilen Smartphones, wenn Ubuntu Touch herauskommt, auf Huckepack quasi, das OS, das Basissystem Ubuntu Touch benutzen werden, um erste Oberflächen zu entwickeln für ihr eigenes Plasma Mobile.
Ist eine schöne Idee, aber ich glaub's nicht.
Gut. Ich bin mir relativ sicher, dass sie sowas machen werden.
Okay.
Ich hoffe, wir werden es dieses Jahr dann doch noch sehen, den Ansatz davon zumindest. Also ich fände es auf jeden Fall sehr spannend, wenn da was kommen würde, weil das dann auch sehr spannend wäre dann im Hinblick darauf, ob Ubuntu Touch eventuell sich durchsetzen könnte, wenn es die Vielfalt kriegt von verschiedenen Desktops, die wir auf dem Linux-System auch erkennen und dass sich jeder seine eigene Ubuntu-Touch-Distribution für sein Smartphone basteln könnte. Also so ein Linux Mint Touch quasi. So ein Derivat von Ubuntu, was dann ein paar Sachen besser macht einfach und die Leute das dann interessant finden und sich das vielleicht nicht nur auf ihre Nexus-Geräte packen, sondern auf wirklich Ubuntu-Touch-Geräten auch laufen lassen wollen.
Naja, schauen wir mal. Also klar, spannend wäre es auf jeden Fall, aber ich glaube es nicht. Gut, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal.
Schauen wir mal, was passiert. Ja, ich glaube, wir haben jetzt den mobilen Markt so ein bisschen abgefrühstückt. Das war ja so der Hauptmarkt, das Hauptaugenmerk, so des mobilen Linux-Systems. Ja, kommen wir jetzt zu den Aussichten für den Desktop Linux. Und das mache ich diesmal alleine, weil der Ingo ist kurzzeitig ausgestiegen, beziehungsweise sein H4 hat ihn verlassen. Was das jetzt für ein technisches Problem ist, weiß ich nicht ganz genau. Aber da müssen wir halt selber alleine irgendwie durch. Also ich mit euch so ein bisschen. Die Vorausschau quasi für den Desktop Linux. Mobilbereich haben wir jetzt so ein bisschen abgeschlossen, aber es gibt ja einen guten Übergang. Denn das Erste, was ich ansprechen möchte, ist so Ubuntu Touch mit Unity 8. Das soll ja vereinigen das, was momentan noch getrennt ist, nämlich die Smartphone- und Tablet-Welt, die Ubuntu mit Ubuntu Touch entwickelt, und halt eben den Unity Desktop. Unity Desktop aktuell auf Version 7, komplett andere Codebasis als das, was jetzt mit Unity 8 entwickelt wird. Unity 8 soll die Desktop-Oberfläche sein, die erstmals, naja, eigentlich das zweite Mal schon auf QML und Qt aufsetzt, aber erstmals eben auf der Qt 5 Architektur aufsetzen wird und damit die gleichen Tools und den gleichen, ja, API-Aufrufe und das gleiche SDK im Grunde verwendet wird, wie bei der Ubuntu Touch Oberfläche. Das hat natürlich dann auch sehr große Änderungen zur Folge, wie eben die Änderung, dass jetzt auch die Ubuntu Touch Applikationen dann 1:1 auf dem Desktop Unity 8 laufen können. Da gibt es einige interessante Videos, die man sich schon dazu anschauen kann. Videos, die zeigen, wie beispielsweise dann so eine Touch-Applikation, die erst einmal für Smartphone gedacht ist, in so einem kleinen Fensterchen, ähnlich wie man es im Smartphone eben auch hat, dann läuft und dann wird es größer gezogen, das Fensterchen auf Tabletgröße beispielsweise, dann sieht man, wie die Applikation sich ändert, die neue Bedienelemente hinzukommen, weil halt eben auf dem Tablet mehr Platz ist und mehr Bedienelemente angezeigt werden können. Und dann kann man sogar in Vollbild auch maximieren quasi auf dem Desktop-System und dann sieht man, wie es auf dem Desktop-System aussehen wird. Ich für meinen Teil finde, dass das ein bisschen was befremdlich wirkt. Das erinnert mich dann doch eher an das, was man von Windows und der Kacheloberfläche her kennt, als eine Oberfläche, die auch von den Programmen her nicht für den Desktop optimiert ist und man das sofort auch merkt, dass das nicht für Maus- und Tastaturbedienung gedacht ist. Bei den ersten Demos sieht man zwar sehr schön, dass das wunderbar skaliert, dass neue Elemente angezeigt werden, dass man das auch mit der Maus bedienen kann, dass es auch Kontextmenüs beispielsweise gibt. Aber das vermute ich jetzt mal, ich habe selber noch nicht getestet, die Kontextmenüs werden anders, als man das kennt, nicht mit dem Rechtsklick, sondern mit dem Linksklick aufgerufen. Da gibt's ja sowieso schon manches Mal jetzt mit dem Hamburger-Menü beispielsweise, also diesem Drei-Striche-Menü, was man so kennt aus Chromium oder aus Chrome und anderen Programmen, gibt's ja sowieso so ein Zug dahin, dass man Kontextmenüs auf den Linksklick legt. Aber hier sieht man ganz deutlich am Kontextmenü beispielsweise den Unterschied zwischen eben einer Touch-Applikation und einer Desktop-Applikation. Man sieht ganz deutlich auch noch bei den aktuellsten Versionen, dass dieses Kontextmenü eher für den Touch ausgelegt ist und dafür entwickelt worden ist. Und das sieht man halt eben sofort. Das ist so ein leicht ungewohntes, aber auch so ein leichtes Unwohlsein in der Magengegend, wenn man halt eben diese Touch-Oberfläche sieht, weil man sofort merkt, okay, das ist eher nicht für den Maus und für die Tastatur gedacht. Das ist fast so ein Unwohlsein, wenn man halt eben eine GTK-Applikation auf einem KDE-Desktop, KDE-Plasma-Desktop ausführt und die hat ein anderes Theming als eben das, was man normalerweise auf dem Plasma-Desktop gewohnt ist. Und dann hat man auch so ein leichtes Unwohlsein, ein leichtes Unwohlgefühl, dass das da nicht reingehört so richtig. Und das habe ich jetzt momentan, was die Applikationen angeht auch, gerade wenn ich mir den Dateimanager beispielsweise anschaue, da merkt man es am deutlichsten bei den anderen Applikationen, bei der Musikapplikation beispielsweise, bei der Kalenderapplikation oder dem Bilderviewer würde ich sagen, okay, das geht noch, weil da haben sich auch schon die Desktop-Applikationen mehr in Richtung Simplizität oder sehr einfache Bedienoberflächen dann hinentwickelt. Da ist der Unterschied nicht mehr so groß. Aber bei komplexeren Programmen, wie zum Beispiel den Dateimanager, da ist die Hürde meines Erachtens noch zu groß. Vielleicht müssen sich diese ganzen Applikationen erst einmal ändern. Aber ich bin mir fast sicher, dass Unity 8 nur dann Sinn macht, wenn man tatsächlich bei den Applikationen erstmal bei den alten Applikationen bleibt. Also bei Files aus GNOME 3.14, 3.16, 3.18, je nachdem, was für eine Version das jetzt sein wird. Und dass wir eher darauf bleiben werden, was die klassischen Desktop-Applikationen angeht und dann erst langsam eine Transition schaffen hin zu den Unity 8-Apps oder den Ubuntu Touch-Apps. Ein weiteres Problem, was natürlich mit Unity 8 kommt oder kommen wird, ist, dass natürlich der komplette Fenstermanager gewechselt werden muss. Mir oder Wayland stehen vor der Haustür und da muss es halt eben Support für geschaffen werden. Da kann man nicht einfach Compiz weiter benutzen, obwohl das wahrscheinlich erst einmal der Fall sein wird. Aber ich befürchte, wir werden mit Unity 8 auch die Kinderkrankheiten sehen. von den ganzen Unity-Versionen, die wir vorher schon hatten und die da ausgemerzt worden sind bei der aktuellen Version, die werden wir in Unity 8 auch wiederfinden. Vielleicht wird es ein bisschen was weniger Features auch geben im Vergleich zu Unity 7. Und ja, was bleibt mir zum Abschluss zu Unity noch zu sagen? Wir werden das noch nicht final in der Distro sehen, aber wir werden in 15.10, also in der Ubuntu 15.10er Version, sicherlich die Möglichkeit haben, Unity 8 ausführlicher anzutesten, als es jetzt bei dem April-Release sein wird. Da wird es sicherlich auch PPAs oder sowas geben, wo man es austesten kann. Aber mit Unity 15.10 werden wir wahrscheinlich dann das allererste Mal die Möglichkeit haben, das dann auch wirklich fast desktop-tauglich dann antesten zu können. Ja, das also zu Unity. Gehen wir weg von dem Desktop, kommen wir hin zu Games. Games unter Linux ist auch ein sehr großes Thema, das jetzt schon in den letzten Jahren sehr groß war. Und dank Steam gab es immer mehr neue High-End, High-Class-Titel, die erschienen sind für Linux. Und da werden wir in diesem Jahr auch 1A-Titel sehen, also die wirklichen Premium-Titel, die zeitgleich mit der Windows-Version auch in einer Linux-Variante erscheinen werden. Das sage ich zumindest voraus. Und natürlich werden wir auch wieder eine große Anzahl von Indie-Games wiedersehen, nicht nur auf der Steam-Plattform, sondern auch auf anderen Plattformen, die einfach emporkommen. Mir fällt da beispielsweise ein, solche Sachen wie jetzt das, was vor ein paar Monaten rausgekommen ist. Ich glaube, sogar Anfang des Jahres rausgekommen ist, diese MS-DOS oder Spielesammlung, 1001 Spiele, die im Webbrowser laufen. Solche Geschichten werden auch rauskommen. Beispielsweise immer mehr Sachen werden auch im Webbrowser laufen. Davon profitieren natürlich dann nicht nur die Betriebssysteme plattformübergreifend, sondern natürlich auch die mobilen Systeme. Die werden sicherlich auch die Möglichkeit haben, dort dann Spiele laufen zu lassen. Also Spiele für Linux wird allmählich zum Alltag und wir werden sicherlich dann auch Exklusivtitel nicht nur für Windows haben, sondern wir werden dann auch, ja, dann sind sie eigentlich nicht mehr exklusiv, wir werden dann auf jeden Fall auch 1A-Titel nicht nur eben für Windows sehen, sondern auch auf zeitgleich auch auf Linux sehen und der Linux-Support wird da sicherlich ansteigen, da bin ich mir relativ sicher, was das angeht. Ja gut, Systemd, was soll man da großartig zu sagen, das wird endgültig als Standard sich durchsetzen. Debian erscheint dieses Jahr mit Systemd, das steht schon fest. Ubuntu wechselt zu Systemd, das wurde auch angedeutet und muss eigentlich zu Systemd wechseln, weil halt eben Debian wechselt. Und natürlich wird es immer noch diese kleine Opposition geben mit Gentoo, mit DevOne, also die Systemd-Verweigerer, so kann man sie nennen, oder die Leute, die Alternativsysteme vielleicht entwickeln wollen. Das wird vielleicht hinzukommen, dass sie sich von eben den Verweigerern dann hinzu entwickeln zu Leuten, die vielleicht Alternativen entwickeln. Da gibt es ja einige Alternativen schon, die auch im Ansatz so ein bisschen Systemd verwenden wollen. Und eine interessante Sicht wird dann halt eben sein, ob die Leute, die Systemd jetzt, die momentan Systemd-Verweigerer sind, auf lange Sicht dann auch halten können. Weil das wird sehr schwierig sein, auf lange Sicht dann der Entwicklung standzuhalten und der Entwicklung gerade auch, was die Applikationswelt angeht, ja Desktops zum einen, die teilweise schon Systemd-Abhängigkeiten haben oder zumindest bestimmte Funktionen halt eben anbieten, wenn Systemd läuft und die ansonsten nicht anbieten können. Und das wird natürlich dann irgendwann mal auf Applikationsebene auch der Fall sein. Mehr und mehr Funktionalität wird nach Systemd wandeln. Das ist halt irgendwie so, Systemd als Pac-Man schnappt sich jedes Mal was Neues, was dann reinkommt. Und das wird sehr spannend sein, weil jetzt bereits erste Stimmen laut geworden sind, im Fedora-Lager zumindest, wo ja Systemd maßgeblich auch mitentwickelt oder mitbefördert wird, ob eventuell das Entwicklungsmodell von Systemd nicht angepasst werden muss. Eine Aufteilung, eine Modularisierung ist schon lange gefordert bei Systemd und das könnte sich dieses Jahr auch wirklich fortsetzen, dass wir dann im Grunde genommen ein Systemd-Base haben werden, was alle Linux-Distributionen, also alle großen Linux-Distributionen dann außer den Verweigerern dann aufnehmen werden und dann zusätzliche Sachen dann in Zusatzpaketen, in Zusatzmodulen für eben die Systeme angeboten werden. Und das, glaube ich, muss auf spät oder lang dann auch kommen. Wenn das eingeführt wird, muss natürlich das Entwicklungsmodell auch angepasst werden. Und ich glaube, es müsste sogar, weil Systemd dann so ein zentraler Bestandteil von Desktop Linux sein wird, dass es dann mehr in Richtung Orientierung des Kernel-Entwicklungsmodells gehen muss, wo es dann darum geht, Hauptsache, wir brechen User Space nicht. Weil wenn das nicht passiert und man weiter fröhlich rumhackt an SystemD. Momentan ist das noch nicht der Fall so groß gewesen, aber API-Changes bei SystemD und so weiter und so fort sind nicht ungewöhnlich. Könnte es durchaus sein, dass es dann in eine Fehlentwicklung geht, dass es dann zu Problemen führt. Deshalb muss, glaube ich, dieses Umdenken und so ein bisschen mehr Orientierung in Richtung des Kernel-Entwicklungsmodells mit dem, ja, mit dem Hauptthema bloß User Space nicht kaputt machen, ist, glaube ich, das Zukunftsmodell, was SystemD anpacken muss in diesem Jahr und was sie sicherlich in diesem Jahr als großes Gesprächsthema dann auch haben werden. Ja, was haben wir noch neben SystemD? ButterFS, das wird natürlich immer verbreiteter. Wir haben ja jetzt schon letztes Jahr 2, 3 Distributionen gesehen, die ButterFS standardmäßig ausgeliefert haben. Es wird dieses Jahr noch nicht überall Standard sein. Es gibt immer noch sehr viel große Kritik bei ButterFS. Features fehlen immer noch. Stichwort ist hier Deduplication. Da werden wir bis Ende des Jahres zumindest erste Implementierungsversuche zu sehen, die auch online Deduplication, also wenn man eine Datei gerade schreibt, dann wird gecheckt, ist die Datei mit dieser Checksumme oder die Daten schon auf der Platte, solche Geschichten, das wird dann sicherlich auch kommen müssen auch für die Zukunft. Und es werden offensichtliche Fehler auch ausgemerzt. Also das, was am meisten nervt, ist natürlich eine volllaufende ButterFS-Partition. Und da wird es sicherlich, wo man dann ein Balancing vielleicht machen muss, das kennt vielleicht der ein oder andere ButterFS-Nutzer, das wird hoffentlich dieses Jahr schon verbessert. Und dann wird das Balancing, das automatische Balancing im Hintergrund eingeführt werden. Das hoffe ich. Bin mir aber nicht sicher, ob das dieses Jahr schon der Fall sein wird oder ob wir bis 2016 warten müssen. Was aber stabil sein wird in ButterFS ist RAID 5, da bin ich mir relativ sicher, weil das ist jetzt schon so lange in Entwicklung und RAID 1 und RAID 0 sind ja schon stabil, relativ stabil in ButterFS. RAID 5 wird dieses Jahr nachziehen und dann haben auch mehr Leute ein Grund vielleicht dann auf ButterFS zu setzen. Aber wir werden auch andere Dateisysteme sehen. XFS wird ein Comeback feiern, da bin ich mir auch relativ sicher. Bereits Red Hat und OpenSUSE setzen es ja ein und viele andere Distributionen werden sich das vielleicht mal anschauen als Alternative, als Übergangslösung zu ButterFS und vielleicht mal als Neuerung hingegen zu X4 beispielsweise. Die große Mehrzahl wird wahrscheinlich bei X4 erstmal bleiben. Warum sollte man ein laufendes System auch ändern? Aber es werden mehr Distributionen daherkommen, die vielleicht sich XFS anschauen und auch mehr Nutzer sein, die sich dann vielleicht nicht nur ButterFS anschauen wollen, sondern dann auch vielleicht mal XFS anschauen wollen. Macht auch Sinn, XFS ist sehr stabil, sehr lange in Entwicklung, hat eben diese Entwicklung gemacht, bloß nichts kaputt machen im User Space, bloß nichts an der API ändern und kaputt machen. Und das macht es schon seit sehr langen Jahren. Und sehr viele Distributionen schwanken ja noch, ob sie ButterFS als Standard einsetzen werden sollen und könnten sich eventuell dann auch vielleicht für XFS entscheiden. Das werden wir dann sehen, was dieses Jahr bringen wird. Ich würde auf jeden Fall sagen, es wird auf jeden Fall sehr viel mehr Testen von ButterFS geben und sehr viel mehr Leute geben, die sich vielleicht ein alternatives Dateisystem zu X4 eben aussuchen werden. Ja, eine weitere große Technologie, die im Jahr natürlich auch aufkommen wird, ist Wayland. Wir werden in diesem Jahr das erste Mal wirklich Wayland in einer größeren Zahl von Desktop-Benutzern, von Desktops sehen, wo Desktop-Nutzer das testen können. Das wird also eingesetzt, aktiv eingesetzt, und zwar wie beispielsweise bei Fedora 21, wo man das noch nachinstallieren muss und dann hat man die Möglichkeit, dort in dem Sitzungsmanager einfach zu sagen, ich möchte GNOME 3 jetzt mit Wayland starten. Wir werden zunächst als allergrößten oder der größeren Desktops werden wir GNOME 3 Shell sehen, die Wayland unterstützen werden. Wir werden dann Distributionen erleben, die neben der Standardsitzung mit X11 dann auch eine Wayland-Sitzung anbieten werden, wie es Fedora 21 bereits macht. Da werden immer weitere Distributionen auftauchen, die die Möglichkeit haben, das zu testen mit Wayland. Und wir werden ein vermehrtes Interesse daran sehen, dass Leute das auch testen wollen, um zu sehen, wie funktioniert das Ganze mit Wayland, weil das erste Mal sein wird, dass man Wayland auf dem Desktop-System dann wirklich ausprobieren kann mit den Applikationen, die man so laufen lassen hat. Was wird mit dem zweiten großen Desktop Plasma 5 sein? Das wird noch ein bisschen länger dauern, bis das vernünftig auf Wayland läuft. Da gibt es zwar jetzt schon viele Komponenten, die da vernünftig laufen, aber ich glaube, wir werden erst Ende des Jahres dann wirklich, Plasma 5 in einem brauchbaren Zustand dann auch testbar machen, so wie es GNOME 3 Shell dann wahrscheinlich schon früher im Jahr sein wird. Was ich ganz klar und deutlich sehen würde, sehr gerne sehen würde, ist, dass Canonical auf dem Desktop zumindest Mire aufgeben wird. Also die Alternative zu Wayland, die sie ja schon für Smartphones und für Tablet-Systeme entwickeln, also Ubuntu Touch entwickeln. Da macht es einfach für Canonical mehr Sinn, auf dem Desktop Wayland einfach zu nehmen, weil eben Wayland der Standard ist. Und wenn Canonical pragmatisch ist, würden sie sagen, okay, der Unterschied zwischen Mir und Wayland ist nicht so groß. Setzen wir hier doch eher auf Wayland und geben der Community und den anderen Leuten einfach etwas zurück. Das könnte die eine Begründung dafür sein. Die andere Begründung könnte einfach sein, dass die Treiber von Nvidia und ATI, da werden wir auch erste Entwicklungen von zu sehen, dass die Treiber für Wayland Premiere entwickelt werden. Und das könnte Canonical auch eventuell dazu zwingen, wenn sie in Zukunft daran denken, dass sie Spiele weiter unterstützen wollen unter ihrem Ubuntu Unity Desktop, dass sie dann eventuell dann doch den Schwenk hin zu Wayland machen, zumindest auf dem Desktop. Auf den Smartphones, auf den Tablets macht es keinen Unterschied, da werden sie bei Mire wahrscheinlich bleiben. Macht dann da auch mehr Sinn. Aber auf dem Desktop könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Canonical die Kehrtwende macht und dort eventuell auch auf Wayland setzen wird. Ja, Nvidia und ATI, habe ich ja bereits gesagt, werden erste Treiber für Wayland vorstellen. Da bin ich mir relativ sicher. Da gab es schon einige Ankündigungen von Nvidia und wir werden da sicherlich einige Spielereien schon für sehen und sicherlich einige nette Tech-Demos schon für sehen. Weston, der die Referenzimplementierung eines Fenstermanagers für Wayland, wird mehr und mehr zur Bibliothek. Es gibt ja bereits jetzt schon einige Fenstermanager, Quinn beispielsweise, der Weston als eine Art Bibliothek benutzt, um bestimmte Funktionen in Wayland ausführen zu können. Und das werden wir mehr und mehr sehen, dass Weston sich oder die Komponenten von Weston dann zu einer Bibliothek entwickeln, die für die anderen VMs dann, für die anderen Window-Managers dann genutzt werden kann als Referenzimplementierung. Was wir auch sehen werden, ist natürlich X-Wayland, die Möglichkeit, X-Anwendungen unter Wayland auszuführen. Das wird sicherlich sehr vonnöten sein, wenn wir einen Wayland-Umstieg machen wollen, was nicht dieses Jahr sein wird, sondern dann wahrscheinlich erst 2016 oder später sein wird, je nachdem, wie die Entwicklung dann in diesem Jahr ausschauen wird. Werden wir sicherlich auch jetzt schon in diesem Jahr erste Experimente mit X-Wayland sehen, genauso wie bei Wayland selber. Ja, kommen wir nochmal zurück zu Canonical, einer der größten Linux auf dem Desktop Firmen, die es so gibt, für den Privatanwender zumindest eine Firma. Da habe ich mir gedacht, könnte es durchaus sein, und die Idee ist gar nicht mal so blöd, dass Canonical eventuell aufgekauft wird von irgendeiner Firma. Kaufkandidaten, die ich mir da aufgeschrieben habe, sind Amazon, Meizu, Google oder HP oder andere. Schieß mich tot, könnte eine andere Firma sein, die auf die Idee kommt, Canonical zu kaufen. Um das nur mal kurz zu begründen, Amazon wäre mit Sicherheit dann nicht nur, weil sie interessiert sind an dem Desktop-PC-Markt, sondern vor allen Dingen primär an einer Differenzierung zu Android, einer Plattform für ihr ja, Fire OS, heißt es ja jetzt, das ist ein modifiziertes Android, für ihre verschiedenen mobilen Geräte und Angebote, die sie so bieten können. Aber ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass Amazon vielleicht auch ihre Fire OS-Angebote auf Unity 8 bringen möchte und nicht nur auf Unity 8, sondern dann auch auf diese ganzen Ubuntu und Unity Ubuntu Touch Smartphone-Geschichten. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da Amazon vielleicht eine reinschlagen möchte. Ist natürlich eine utopische Vorausschau für dieses Jahr. Aber ich habe gedacht, das muss erwähnt werden. Meizu, gleiches Thema. Meizu möchte sich differenzieren von Android, baut ja auch eigene Oberflächen und so weiter und so fort. Ist ja im Gespräch für Ubuntu Touch. Könnte durchaus sein, dass die Teile von Ubuntu oder von Canonical übernehmen oder ganz Canonical eventuell. Google ist auch immer für eine Überraschung gut zu haben. Könnte mir durchaus vorstellen, dass irgendeiner bei Google auf die Idee kommt, ja, wir kaufen mal Canonical und machen dann vielleicht Ubuntu auf unsere Chrome OS Geräte. Unwahrscheinlich, aber wer weiß, was Google noch mit Canonical und Ubuntu vorhat. Und HP ist sicherlich auch ein Kandidat. Da kommen wir vielleicht, wenn wir über Hardware so ein bisschen mehr reden, was Desktop angeht, kommen wir vielleicht auch dazu. Das ist nämlich eine Sache, da will HP ja in Zukunft auch auf Linux setzen und was The Machine angeht. Kommen wir aber gleich nochmal zu. Das ist so mehr so die utopische Vorausschau fürs Jahr 2015. Das wäre so nur so ein kleiner Geheimtipp. Das könnte durchaus sein, dass es passiert. Aber was auf jeden Fall kommen wird, was wir sehen werden, schon mit der nächsten Ubuntu-Version und mit den Versionen, die dann darauf folgen werden, ist, dass Ubuntu immer mehr zu einem Rolling Release wird. Das heißt, wir werden weiterhin LTS-Versionen haben, die werden auch weiterhin bleiben und die werden auch weiterhin ganz normal geupdatet werden über die 5 Jahre hinweg. Und man wird dann auch einen Upgrade-Prozess, einen Upgrade-Path haben zwischen einer LTS und der nächsten LTS. Wir werden aber, und das haben wir jetzt auch schon teilweise in den LTS-Versionen, auch in den Repos Updates zu Programmen sehen. Also nicht nur Security-Fixes, sondern auch wirklich Major-Updates sehen in den Repos. Und das wird dann auch immer mehr zum Rolling-Release umgewandelt, sodass dann immer mehr Updates auch hinzukommen werden zu eben Ubuntu. Und diese ganzen Zwischenversionen, zwischen diesen LTS-Versionen, werden dann auch mehr so ein Rolling-Release sein, wo man dann die Bleeding-Edge-Sachen bekommt. Und die werden immer noch erscheinen, da bin ich mir relativ sicher, aber es wird einfacher sein, wird so quasi eine Art Snapshot sein des aktuellen Ubuntu-Entwicklungszweiges. Es ist es ja im Grunde genommen teilweise jetzt schon, aber man nimmt es noch nicht so richtig wahr, weil das Konzept eben jede 6 Monate ein Release rauszubringen immer noch in den Köpfen hängt. Aber in Wirklichkeit ist der Entwicklungsprozess intern bei Canonical schon so weit, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass man das jetzt zu einem Rolling Release erklären wird. Und das, was noch passieren muss für ein Rolling Release, ist eben, dass eben die Versionsupdates mit reinkommen, dass man quasi ständig auf einer Entwicklungsversion von Ubuntu sein wird. Und das wird sicherlich mit den Versionen, mit diesen Zwischenversionen, den Nicht-LTS-Versionen der Fall sein. Und in den LTS-Versionen wird man dann auch die Updates teilweise bekommen, die man sonst nur in den Zwischenversionen aktuell bekommen hätte. Das wird also durchaus passieren. Da bin ich mir relativ sicher, dass wir erste Ansätze in diesem Jahr davon schon erkennen werden mit 15.04 und 15.10 und dass dann im Jahr 2016 dann komplett umgesetzt wird. Das werden wir aber, die ersten Anzeichen dafür werden wir in diesem Jahr schon haben. Ja, Leonard Pötterings und Co.'s Vision über eine neuere, moderne Linux-Distribution und so weiter und so fort, das haben wir alles schon in der letzten und vorletzten Sendung, glaube ich, angesprochen, in den letzten Sendungen angesprochen. Das wird auch in diesem Jahr erst einmal ausprobiert. Das heißt, wir haben jetzt schon Ubuntu Snappy, das momentan für Server eher gedacht ist. Das werden vielleicht auch dann als Experiment zumindest, vielleicht nicht von Canonical selber, vielleicht von Drittanbietern, dann auf dem Desktop auch sehen werden. Docker-ähnliches Image-Management für Applikationen auch auf dem Desktop nachinstallierbar. Das werden wir sicherlich auch haben. Das heißt, dass man ein normales Ubuntu oder normales Linux-System hat und dann so ein Docker-ähnliches Image-Management-Konzept einfach nachinstallieren kann, wo dann Programme, Applikationen, Images gepackt werden und man die dann von dort aus ausführen kann. Das wird sicherlich als experimentelle Sache mit möglich sein, nachinstallierbar. Also die Möglichkeit, dass man sich da irgendwie zum Beispiel das Snappy einfach nachinstalliert und dann, um an die Applikationen zu kommen, oder halt andere Möglichkeiten dafür werden sicherlich gegeben werden. Und wir werden sicherlich auch noch vielleicht unbekannte Distributionen sehen, die damit experimentieren werden und einen Anlauf wagen, das auf den Desktop zu bringen. Ja, kommen wir jetzt zur Hardware-Seite, was den Desktop angeht. Da wird es immer mehr Hardware-Hersteller geben, die Linux ausliefern werden. Dell beispielsweise hat ja jetzt vor kurzem ihr XPS 13 angekündigt mit einer auch mit zwei Display-Auflösungen, mit einem ultradünnen Rand um das Display, aber vor allen Dingen diese Display-Auflösung 1500 irgendwas, glaube ich. Das ist mal endlich eine Display-Auflösung, die ich mir auf einem Notebook wünsche, auch wenn es hier ein 13-Zöller ist. Aber wir haben teilweise auf 7-Zöllern so eine Auflösung schon, nämlich den Tablets. Deshalb ist das jetzt langsam an der Zeit, dass das auch auf solchen Entwickler, auf High-End-Entwickler-Laptops dann ausgeliefert wird. Und wir werden da auch eine Linux-Variante von sehen in diesem Jahr, die dann mit Ubuntu ausgeliefert sein wird, weil das so eben das Standard-Distro ist, die Dell da meistens ausliefert. Wird wieder so ein High-End-Entwickler-Laptop sein werden, also als Alternative für ein MacBook Air beispielsweise. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da einige Leute zugreifen werden. Ansonsten werden wir sicherlich mit System 76 und den Tuxedo Books, so heißen sie, glaube ich, hier in Deutschland, ist, glaube ich, die gleiche Hardware, die da im Grunde drin steckt. Die werden bekannter werden als Alternative, mit Sicherheit, weil sie halt eben auch gute Hardware liefern. Und die werden dann auch mit Linux ausgestattet werden. Also da werden wir vermehrt auch neue Modelle drin sehen, die dann auch für den einen oder anderen interessant sein könnte. Lenovo verkauft ja ThinkPads, die sehr gut mit Linux kompatibel sind. Sie haben mal, glaube ich, auch Linux vorinstalliert, dann auf ThinkPads ausgeliefert. Könnte durchaus sein, dass Lenovo dann vielleicht auch wieder mal auf die Idee kommt, ThinkPads direkt mit Linux vorinstalliert auszuliefern, auch an Privatkunden. Das wäre sicherlich eine gute Idee. Ob wir das in diesem Jahr sehen werden, da weiß ich nicht so ganz, aber zumindest hoffe ich das so ein bisschen. Das, was wir in diesem Jahr auf jeden Fall sehen werden, sind diese ganzen Kickstarter oder, wie heißt es, ich habe vergessen, wie das Portal heißt, aber wo diese ganzen freien GNU-Linux-Distributionen oder GNU-Linux-Laptops erstellt werden sollten. Dazu gehört das allerneueste Librem 15 beispielsweise, CrowdSupply, so heißt die Plattform übrigens. Dort wird eben von der Firma Purism, wurde auch schon finanziert, eben Librem 15 vorgestellt. Das erinnert mich so ein bisschen an MacBook Air, soll also so ein leichtes, dünnes Laptop sein, das dann aber standardmäßig mit einer freien GNU-Linux-Version ausgestattet sein soll. Das heißt, da soll nichts Proprietäres drauf sein. Selbst das BIOS oder UEFI soll keins sein, sondern es soll in Coreboot eingesetzt werden. Dann eventuell noch, so wie es jetzt aussieht, mit einer kleinen Intel-proprietären Blob für eben dieses Open Core. Aber ansonsten soll da alles frei drauf laufen und wird wahrscheinlich dann mit der Triskel GNU-Linux-Distribution ausgeliefert, die halt eben für die Freiheit steht. Und das ist nicht das einzige Projekt, was in diesem Jahr dann Schlagzeilen machen wird, wo es dann auch rauskommen wird, sondern wir werden auch noch ein zweites Laptop sehen, ein Laptop, was eher an Bastler gedacht ist und mit einem anderen Chip daherkommt, nämlich das Novena Open Laptop. Das geht aber in die gleiche Richtung, wurde auch schon finanziert letztes Jahr und soll letztes Jahr im Mai sogar finanziert und soll dann auch dieses Jahr ausgeliefert werden. Da soll es nicht nur das Laptop selber sein, sondern es soll auch ein Bausatz ausgeliefert werden, also das Board selber nur, der All-in-One-Desktop-PC, der im Grunde genommen das gleiche Board beinhaltet, nur ohne ein Display und ohne eine Tastatur und eine Maus. Und dann den eigentlichen Laptop selber, den werden wir dann auch sehen. Das Ganze basiert auf der ARM-Architektur und wird mit einer SSD ausgeliefert und einem großen Display mit einer guten Auflösung wieder. Also da ist auch, glaube ich, wieder 2500 im Gespräch, was hier als Auflösung verwendet werden könnte. Das werden wir hier sicherlich auch sehen und das ist auch eine tolle Sache, weil das auch aufrüstbar sein soll und das wäre, glaube ich, so das erste ARM-Entwicklerboard, was man dann so richtig aufrüsten kann und wo es dann weniger Probleme mit der Kompatibilität geben wird, zumindest gerüchteweise. Und es gibt ja schon einige Demos, es gab, glaube ich, schon auf dem 30. C3, also vor 2 Jahren der C3, da gab es auch schon eine Vorstellung, eine ganze Präsentation zu dem oder die mit dem Laptop durchgeführt worden ist und auch, glaube ich, zu dem Laptop durchgeführt wurde, zum Board und so weiter und so fort. Quad-Core, Cortex A9, Neon-CPU mit 1,2 Gigahertz, DDR3, Arbeitsspeicher und so weiter und so fort. Also sehr spannende Geschichte, das werden wir sicherlich auch sehen und das wird natürlich kein großer kommerzieller Erfolg, weil das halt eher Crowdsupply oder Kickstarter-Kampagne erstmal ist, aber wir werden es auf jeden Fall sehen und das wird dafür sorgen, dass wir eine vermehrte Anzahl an Linux-Hardware im Umlauf haben werden. Ja, dann kommt das, was ich bereits schon angesprochen habe, HP's The Machine. HP hat ja die Revolution des Computers angekündigt, indem sie einen neuen Computer da vorstellen wollen, ein interessantes neues Konzept, das sicherlich in diesem Jahr sehr viele Leute erstaunen wird, aber es wird keine Revolution. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Dieses HP The Machine, was dann mit Linux Plus oder sowas ausgestattet sein soll, also eine Linux-Version, die explizit für eben diese Maschine ausgelegt sein wird, das wird noch an der einen oder anderen Stelle hakeln, weil es eben eine komplett neue Technologie sein wird, wird es natürlich wenig bis gar keinen Support in Sachen Apps geben. Und eine Revolution wird damit also noch nicht bereitgetreten werden, außer man hat schon wirklich an irgendeiner speziellen an irgendeinem speziellen Problem gearbeitet, das man so gelöst hat, dass es viel schneller, viel effizienter läuft als auf allen anderen Computern. Das kann ich mir nicht vorstellen. Deshalb glaube ich, Pace the Machine wird zwar vorgestellt, wird viele vom Hocker reißen, was das Konzept angeht, viele erstaunen eventuell auch, wird aber ein Entwicklungsgerät sein und wird sicherlich nicht kommerziell ein großer Erfolg, zumindest auch nicht für Desktop-Nutzer überhaupt kein Erfolg sein. Deshalb, die Revolution bleibt aus, sagen wir mal so. Was wir auch erleben werden, werden Steam Machines sein, also Linux-Spielekonsolen im Grunde genommen oder Linux-basierte Gaming-Maschinen /Spielekonsolen, die halt eben mit Steam ausgeliefert daherkommen, einem Linux-Unterbau daherkommen und eben dann fürs Spielen gedacht sind, mit dem Controller daherkommen, Steam-Controller, der daherkommt und die Anbindung an Steam natürlich selber. Es wird dem einen oder anderen vielleicht nicht gefallen, das ganze DRM, was da drin steckt, aber es wird auf jeden Fall auch kommen und eine ja mögliche Konkurrenz zu den Konsolen darstellen, weil halt eben so eine Steam-Machine dann sicherlich auch viel bessere Hardware haben könnte als so eine Konsole. Könnte heißt im Grunde genommen, man kann da auch andere Komponenten reinbauen, die Grafikkarte tauschen und damit viel mehr Leistung aus dem System rausholen, mehr Arbeitsspeicher einbauen und solche Geschichten. Das wird es mit Sicherheit in diesem Jahr auch geben. Wir werden die ersten Steam-Machines begrüßen können und damit Linux-Gaming dann noch populärer auf Steam machen. Und das funktioniert natürlich dann auch in dem Zusammenhang, dass wir 1A-Titel zeitgleich auch auf Linux released bekommen, weil sie halt eben nicht nur für Linux explizit gedacht sind, sondern eben für diese Steam-Machines gemacht werden. Ja, was fehlt eigentlich noch? Touch auf dem Desktop werden wir haben. Da gibt es ja schon viele Ansätze. Es gibt ja jetzt immer mehr verbreitet auch Laptops mit Touch-Display und solchen Geschichten. Deshalb wird das unter Linux dann mit einer besseren Unterstützung auf jeden Fall mit einfließen. Multitouch-Touchpads werden besser unterstützt, da werden Technologien mit reinkommen, Software mit reinfließen, damit man hier mehr Gestensteuerung auch mit dem ganz normalen Touchpad auf einem Laptop oder sowas machen kann. Und natürlich auch die Unterstützung für Touchscreens und Gesten darauf wird zunehmen. Die Vernetzung zwischen den verschiedenen Desktop-Systemen und unserem ersten Thema der mobilen Systeme wird zunehmen. Nicht nur dadurch, dass wir immer mehr Endgeräte bekommen, sondern auch dadurch, dass das Interesse einfach größer wird. Stichwort KDE Connect, das ist ein sehr großes Thema. Viele versuchen das gleich zu machen. BlackBerry Blend beispielsweise ist, glaube ich, das Allerneueste, was da spielt und was einem ermöglicht, halt eben Mails, Daten, Chats vom PC aus direkt zu machen, obwohl sie auf dem eigentlichen Handy abgespeichert sind. Das wird sicherlich bei KDE Connect mit reinfließen, dieser Gedanke, dass man eben auch SMS, E-Mails vom Handy aus quasi auf den PC überträgt und vom PC aus dann auch direkt beantworten kann. Ein weiteres Stichwort, was wir dann sehen werden, ist natürlich dann auch mehr Web-Apps auf dem Desktop selber. WhatsApp beispielsweise hat jetzt eine Web-Version vorgestellt. Die funktioniert halt nur dann im Zusammenhang mit dem Smartphone selber. Aber das wird schon der erste Weg sein, den wir vermehrt auch sehen werden, wo dann eben auch mehr dieser Verwaltungssoftware, der Verschmelzung zwischen dem Smartphone, dem mobilen System und eben der Möglichkeit, das auf dem PC auszusteuern, dann stattfinden wird. GNOME wird sein eigenes KDE Connect bekommen, also eine Möglichkeit, eben mit dem Mobiltelefon Daten austauschen zu können, Pop-ups anzeigen zu lassen, SMS anzeigen zu lassen, Telefonanrufe anzunehmen, zu tätigen, E-Mails zu beantworten und solche Geschichten, Daten einfacher austauschen zu können. Das wird in GNOME sicherlich auch mit eingebaut werden, weil da kommt man einfach nicht drum rum. Und das werden wir sicherlich auch dann in diesem Jahr schon sehen. Nicht nur erste Ansätze, die gab es ja schon mit KDE Connect, sondern vor allen Dingen die Erweiterung davon werden wir sehen. Ja, was ich mir auch durchaus vorstellen kann, wenn wir jetzt so ein bisschen zwischen Hardware und Software so ein bisschen wieder rumfließen, könnte ich mir durchaus vorstellen, weil viele immer noch am Soundsystem von Linux rummeckern und gerade in letzter Zeit höre ich, dass es da Implementierungsschwierigkeiten gibt, teilweise im Soundsystem, die einfach nicht von Pulse Audio kommen, was einfach als Schicht über ALSA sitzt, sondern eher von ALSA kommen. Und ALSA, da gab es in letzter Zeit überhaupt nichts Neues irgendwie zu hören. Da gibt es zwar immer neue Treiber eventuell für Soundkarten, aber so ein grundlegendes Neubauen von ALSA oder Hinzufügen von Features von ALSA oder in ALSA, das gab es nicht. Da hat sich bisher keiner dran getraut. Aber die Pläne für ein großes Update, für eine Überarbeitung, ich glaube, die werden dieses Jahr kommen. Also da werden erste Leute auf die Ideen kommen, okay, es macht Sinn, dass Alsa eventuell doch erkennt, wo ich in den Klinkeneingängen wirklich was eingesteckt habe oder bei den 6 verschiedenen Ausgangsmöglichkeiten, die Soundkarte oder der Soundchips anbietet, aber wirklich nur 3 Ausgänge dann zur Verfügung stehen, dass man das irgendwie erkennen kann per Software. Und da bin ich mir relativ sicher, dass wir vielleicht sogar erste Testversionen, erste Entwicklungsversionen und überarbeitete Versionen von Alsa in diesem Jahr sehen werden, die solche Fehlerchen ausmerzen werden. Also wir werden vermehrt Arbeiten auch bei Alsa sehen in diesem Jahr. Bin ich mir fast sicher, dass wir das sehen werden müssen. Wenn nicht in diesem Jahr, dann im nächsten Jahr. Kommen wir wieder mal so ein bisschen zu den Desktops. Das ist ja auch wieder so eine Geschichte. Auf dem Linux-Desktop natürlich ist der Desktop das Wichtigste. Fangen wir zunächst einmal an mit vielleicht LXQt und LXDE. Da werden wir sicherlich LXQt einige Versionen von sehen. LXDE wird weiterhin als Legacy weiter gepflegt. Das wird man auch bei Lubuntu sehen, dass da die GTK-Version weiterhin gepflegt werden wird. Aber wir werden auch die ersten nicht nur Testversionen sehen, sondern auch vielleicht eine stabile Version von LXQt sehen, basierend auf Qt 5, auf KDE Frameworks 5, und das werden wir dann antesten können. Also wir werden hier einen langsamen, aber fortschreitenden Prozess sehen, was LXQt angeht auf dem Desktop, und vielleicht auch vermehrt Leute sehen, die das einsetzen und testen wollen. XFCE ist auch eine spannende Geschichte. Da werden wir sehen, also ich hoffe, wir werden sehen, dass XFCE sich nochmal überlegt mit GTK3 und eventuell dann doch auf Qt wechselt, weil die ganze Geschichte mit GTK3 sehr schwierig ist in der Entwicklung. Deshalb ist ja beispielsweise auch LXDE nicht umgeswitcht auf GTK3, sondern auf Qt geswitcht. Und wir sehen, bei XFCE ist schon der Entwicklungsprozess stark gebremst. Der war ja immer schon ein bisschen was langsamer. Aber der Umstieg auf GTK3, wenn der in dem Tempo weitergeht, wie es jetzt funktioniert, werden wir Wayland und Mir, Mir vielleicht nicht, aber Wayland schon haben, und XFCE wird dann noch nicht auf GTK3 umgestiegen sein, und dann haben wir ein Problem, weil dann wird XFCE nur in X-Wayland laufen und alle anderen werden vielleicht dann schon nativ in Wayland laufen, und das könnte dann das Aus für XFCE bedeuten. Deshalb hoffe ich, dass XFCE sich nochmal überlegt und vielleicht auf Qt wechselt. Wäre ein großer Wechsel, vielleicht wird es den einen oder anderen vielleicht enttäuschen, aber es macht technologisch einfach mehr Sinn. Deshalb vielleicht auch ein kleiner Wink und an den Zaunpfahl, dass da XFCE sich das nochmal überlegt. Ansonsten werden wir GNOME 3 sehen, die werden wahrscheinlich irgendwas mit Touch wieder machen. Das heißt, die werden da wahrscheinlich die Touch-Unterstützung besser machen. Das werden wir sehen. Vielleicht wird es eine Optimierung geben für Touch-Displays, Touchscreens. Da habe ich ja schon gesagt, da wird es in Sachen Treibern bessere Unterstützung geben. Vielleicht die Oberfläche selber ist ja schon, entwickelt sich ja dahin, dass sie mit Touch vernünftig bedient werden kann. Da werden wir bei GNOME 3 sicherlich auch noch einige sehen, was in diese Richtung hingehen wird, im Dateimanager vor allen Dingen, aber auch in anderen Anwendungen, die halt eben noch eher für eben Maus und Tastatur ausgelegt sind. Da werden wir doch eher viel mehr in Richtung Touch sehen. Ja, Plasma 5, KDE Plasma 5 wird zum Standard in den Distributionen in diesem Jahr, zumindest allerspätestens Ende des Jahres, werden wir das als Standard ausgeliefert bekommen. Also nicht Standard, so dass das irgendwie als einziger Desktop ausgeliefert wird, sondern es wird allmählich zum Standard. Wir werden jetzt mit Ubuntu beispielsweise 2 Versionen haben. Einmal die KDE Plasma 4 Version und es wird eine KDE Plasma 5er Version geben. OpenSUSE, wenn die nächste Distro ansteht, wird vielleicht Plasma 5 einsetzen. 5.2, 5.3, 5.4. Fedora vielleicht Plasma 5.2, 5.3, 5.4. Eher 5.4 wahrscheinlich dann einsetzen. Das werden wir auf jeden Fall sehen, dass Plasma 5 sich dann zum Standard entwickelt und dass Plasma 4, obwohl es ja eigentlich noch ein bisschen was länger supported sein wird, so langsam abgelöst wird in diesem Jahr. Es wird nicht komplett alles auf Plasma 5 umsteigen, aber so die großen Distributionen werden allerspätestens bis Ende des Jahres dann Plasma 5, eine Plasma 5-Version rausgegeben haben, die man dann auch vernünftig einsetzen kann. Ich sage auch voraus, dass Plasma 5 beliebter sein wird als Plasma 4. Vor allen Dingen nicht deswegen, weil es weniger Bugs haben wird. Das mit Sicherheit nicht, weil wir kennen das ja, wenn wir was komplett Neues schreiben, dann gibt es da auch neue Bugs. Aber weil es vor allen Dingen mehr Performance bieten wird, weil es eine überarbeitete Oberfläche bieten wird, neue schicke Icons, Flat Design ist hier an der Tagesordnung, weil es stärker den Fokus legt auf Stabilität und aus den Fehlern, die mit Plasma 4 oder KDE 4.0 damals noch bei dem Umstieg die Fehler, die dort geschehen sind, dass man davon gelernt hat, das zeigt man ganz deutlich. Und das wird man in Plasma 5, wenn es dann stabil auf den Desktops ausgerollt wird, deutlich erkennen, dass die Leute da sehr viel Arbeit dran reingelegt haben und auch gelernt haben von den Fehlern, die mit KDE 4.0 passiert sind. Schneller, besser, größer, weiter, konsistenter und schöner, das sind so die Stichwörter für Plasma 5. Das kann man jetzt schon teilweise sehen. Größer und weiter wird man auch sehen, wenn man Plasma 5 mal auf High DP, also auf hochauflösenden Displays dann mal ausführt, wird man sehen, dass das dann auch vernünftiger funktionieren wird. Das, wo es noch ein bisschen hinken wird, sind die KDE Frameworks 5 Portierungen der Basis-Apps, wobei ich mir glaube, dass zumindest das, was man vorher als KDE Base Apps hatte oder KDE 4 Base Apps hatte, dass die, da hat man jetzt schon Teile auf KDE Frameworks 5 portiert, die relativ gut laufen. Kate beispielsweise, der Texteditor, läuft da schon relativ gut, aber der Dateimanager beispielsweise fehlt noch. Das werden wir im Laufe des Jahres dann auch bekommen. Immer mehr KDE Frameworks 5 Portierungen werden wir haben, die Portierungsarbeiten sind nicht ganz so schwierig wie bei KDE 3 auf KDE 4 Umstieg, sondern da wird es ist einfacher zumindest. Da kann man den Quellcode einfach nehmen, muss man hier vielleicht da ein K durch ein Q ersetzen und dann geht das alles schon. Also das ist eine vereinfachte Darstellung, aber wir werden vermehrt dann auch die KDE Frameworks 5 Portierungen sehen, der Basis-Apps, das wird dann bis zum Ende des Jahres abgeschlossen sein, aber wir werden die ganz großen Klopper am Amarok beispielsweise, Caligra Suite, vielleicht auch Dolphin, bin ich mir nicht sicher, aber Digicam beispielsweise, solche großen auf KDE 4 Lips basierenden Applikationen werden wir in diesem Jahr vielleicht noch nicht komplett in der KDE Frameworks 5 Portierung sehen. Ansonsten die Basis-Apps glaube ich schon, aber in der ersten Jahreshälfte, auch glaube ich bis Sommer, werden wir auch bei den Distributionen, die schon auf Plasma 5 umsteigen, noch die KDE 4 Lips Anwendungen sehen und nicht die KDE Frameworks 5 Anwendungen. Ja, das ist so quasi das, was ich zu Software und Hardware auf dem Desktop-Bereich sagen kann. Das ist im Grunde genommen meine Vorausschau für eben dieses Jahr, was wir auf dem Linux-Desktop erwarten können, was für Technologien dort mit einsteigen können und was wir im Software- und Hardware-Bereich so alles sehen werden.
Ja, und das war's auch schon wieder für diese Sendung, für die Januar-Ausgabe von Radio Tux. Den zweiten Teil der Sendung musste Leszek leider alleine bestreiten, weil meine Soundkarte irgendwie gestreikt hat und er mich plötzlich nicht mehr hören konnte und wir es nicht rechtzeitig mehr in den Griff gekriegt haben, dass wir den restlichen Teil noch zusammen machen konnten. Aber ich hoffe, es ist trotzdem ein netter Überblick, auch wenn meine Widerworte dann irgendwann gewählt haben. An dieser Sendung waren beteiligt Patrick, Leszek und meiner einer. Und ihr durftet natürlich auch wieder Musik hören zwischendurch und die kam diesmal von The Eastern Allies mit Falcon 69 und von Final Round mit Spark und DJ Pocky war zu Gast mit Energy. So, jetzt wünsche ich euch ein hoffentlich frohes Winterwetter, dass ihr noch ein bisschen rodeln gehen könnt und wir hören uns dann im Februar wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit, passt auf euch auf. Habt Spaß und tut nichts, was ich nicht auch tun würde.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2015 unter Creative Commons, Namensnennung und Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt durch Manitou.